3 auf dem 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig. Ich sitze hier am Tisch im Sendezentrum mit 2 Engeln. Einem Subtitle Angel und einem, der dafür sorgt, dass er was zum Subtitlen hat, nämlich dem Tomik vom VOG. Hi Tomik.
Hallo Holm.
Der Subtitle Angel ist der Wangeleine. Hallo Wangeleine.
Überraschung.
Hallo Holm.
Hallo Wangelei, lange nicht gehört, lange nicht gesehen.
Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Aber ich finde diese wunderbare Kombination im Übergang geil, ne? Den Subtitle Angel und dem, der die Dinger macht, wo ich was subtiteln kann.
Ja, also grob so, ne?
So grob.
Grob. Ja, das VOG, das Video Operation Center.
Das korrekt. Die erste Hürde ist geschafft.
Ja, gut. Dann, das ist Know-how.
Knopfhoff!
Was macht das VOG? Und tut es das nur hier?
Was nein. Tust du? Also die zweite Frage ist ein klares Nein. Nein, das VOG macht das nicht nur hier. Und die erste Frage ist, das VOG macht Aufzeichnung und Livestreaming von Open Source und anderen chaosnahen Veranstaltungen, also hauptsächlich chaosnahen Veranstaltungen anderen Open-Source-Veranstaltungen, freien Software-Veranstaltungen.
Auch Republika?
Nicht mehr, soweit ich weiß. Das war auch mal Teil, hat das VOG auch mal mitgeholfen, aber da war ich nie dabei, also ich kann nicht genau sagen, wann und wie der Ablauf war. Aber definitiv haben wir ganz viele Veranstaltungen übers Jahr. Das fängt oft an schon relativ früh nach dem Kongress. Das ist erstmal so ein Januar der Ruhe oft. Und so Februar, März geht es dann oft los mit Easter Hack, je nachdem wann Ostern ist. Mhm. Und dann geht es so durchs ganze Jahr mit verschiedenen Chaos-Veranstaltungen. Und gegen Ende des Jahres ist dann immer das Highlight der Kongress. Wenn es nicht wie nächstes Jahr, 2019, in der Mitte des Jahres auch noch ein Highlight geben würde.
Da habe ich meiner Frau noch gar nichts von gesagt, dass es das Camp gibt.
Da müssen wir dann wohl auch nochmal hin.
Spät für ein Weihnachtsgeschenk.
Ja, und was, und wenn man sich das jetzt so vorstellt, was hat man sich da jetzt drunter vorzustellen? Also ihr stellt euch da hin, stellt eine Kamera auf, legt Videofilme ein und kopiert die hinterher dann ins Internet.
Mit der Beta-Kassette.
Braucht man dafür unbedingt ein Team? Klingt ja jetzt nicht nach so viel Aufwand. Oder?
Ja, genau. Also,
oder sehe ich da was falsch?
Nee, das sieht man gar nicht so falsch. Also es ist viel Aufwand natürlich, wenn man viele Dinge macht, wie wir hier auf dem Kongress machen, die auch aufwendiger sind als das normale Setup oder das Standard-Setup, sage ich mal, was wir im VOG fahren. Hier zum Beispiel haben wir...
Dann lass uns auch beim normalen Setup beginnen. Beim
normalen Setup können wir gerne beginnen.
Näher.
Genau. Das versuchen wir auch tatsächlich, soweit wie es geht, und das auch gleich als Aufruf an alle, an Chaos-Treffs, Erfas, interessierte Open-Source-Communities weiterzugeben, haben das auch schon erfolgreich gemacht in einigen Beispielen, dass die unsere Software und unsere Open-Software und auch unsere gut erklärten, mehr oder weniger gut dokumentierten Hardware-Lösungen nutzen können und das dann halt eben ein ähnliches Setup auch aufbauen können.
Also hätten wir jetzt beim No Let's go.
Ja.
hätte man. Also aus der beim Knowledge Camp
hätte man streamen können, ja.
Das Hexar, also die vorletzte Folge des Digital Survivor, handelt ihr davon, hätten wir uns da einiges an Arbeit ersparen können, wenn wir nicht einfach nur mit der Sony-Kamera und der GoPro irgendwas aufgenommen und es hinterher zusammengeschnitten und gebastelt hätten. Ja. Wir hätten mit eurer Software uns einiges an Aufwand sparen können.
Das ist der langjährig erarbeitete Vorteil und der große Spaß, den ich auch dabei habe, Teil des Video Operation Centers zu sein mit vielen lustigen und netten anderen Leuten, dass wir einen Live-Mix auf dem Event machen, von dem Event, der passiert, also einen Vortrag, den ein Speaker vorne hält, wird während dieser Vortrag läuft, meistens im gleichen Raum, von uns oder einem, hier am Kongress, einem Mischerengel, live geschnitten und wird dann genauso live gestreamt und auch im Normalfall, sofern keine Fehler passieren oder Probleme passieren, die danach noch zu einer Nichtveröffentlichung führen könnten, genauso veröffentlicht im Internet. Und das sehr, sehr zeitnah.
Der Mischa-Engel-Job war auch das, war der Job, den die Dame aus All Creatures Welcome dann auch ausgeübt hat, in dem Part, in dem sie engelte.
Ja. Also, das war der Mischa-Engel, quasi. Genau, saß sie dann bei uns am Videopult. Das war noch ein bisschen anderes Setup, als wir jetzt haben. Unserer Software, sondern mit dem Hardware-Pult, damals von Blackmagic. Aber am 30C3, soweit ich weiß, war das. Und da hat sie dann da gesessen und Videomischer gemacht, was für sie wahrscheinlich, wenn sie ein Schnittplatz bekannt ist, oder ihr bekannt ist, nicht das Riesenproblem sein dürfte.
Und heute macht ihr das mit Software. Und die Software habt ihr selbst entwickelt.
Genau, die Software haben einige Mitglieder vom VOG und ich, soweit ich weiß, jetzt auch schon mit einigen externen Contributions entwickelt worden. Maintainer von der Software oder Mithaupttreiber war unser Member Mastermind und der kam das basierte damals geschichtlich, gab es das DV-Mix oder die Lösung der Debian-Konferenzen, wo man also DV-Videos in DV-Qualität in Software schon mischen konnte. Mhm. Darauf aufbauend gab es dann eine Software-Hardware-Lösung, die wir benutzt haben, also mit Grabber-Karten und Software-Emission. Und irgendwann hat aber das VOG gesagt, wir möchten eigentlich jetzt in Full HD streamen und rekorden. Und das konnte halt DV-Mix nicht, weil wie DV-Mix schon sagt, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig.
Müsst ihr noch crabben? Also crabben muss ich doch,
wenn
ich...
Ja, crabben muss man immer noch, klar. Ohne crabben kriegt man kein Signal.
Ich dachte, crabben müsste man nur, wenn man ein analoges Signal hat, oder?
Nee, also wenn man so eine Kamera dahinstellt oder auch zwei,
fällt und irgendwas
fällt raus. Ein Signal raus, dann fällt das entweder in HDMI raus, wenn man so eine normale Kamera nimmt, die man sich zu Hause leisten kann, im Bereich von 5 bis 6, 700 Euro. Das ist auch schon ganz okay. Dafür gibt es auch schon Grabber-Karten für den PC, die unter Linux unterstützt werden. Mhm. Wir versuchen aber normalerweise SDI zu benutzen, also das digitale Signal für Videoübertragung. Und
Studio Direct Image oder so. Irgendwas heißt genau, wahrscheinlich.
Sowas, eine gute Frage. Bestimmt wollen jetzt bestimmt viele Leute, dass ich das google. Kann ich natürlich machen. Serial Digital Interface. Jetzt lachen mich alle meine studierten und gelehrten Videotechniker aus im VOG und fragen mich, warum ich das googeln musste.
Die du jetzt seit 4 Tagen durchs VOG scheuchst?
Nee, sondern die ich mit denen ich zusammenarbeite. Ich hoffe, ich scheuche sie nicht durch VOG.
Genau. Los, schneller! Genau.
Und es gibt dann so ein SDI und das vielen IT-Lern der alten Schule noch bekannt, das ist nämlich ein Coax-Anschluss, so ein BNC-Anschluss. Und dieser BNC-Anschluss, aus dem fallen dann 6 Gigabit oder 12 Gigabit raus pro Sekunde.
Vielleicht dachte ich wegen dem Coax, genau, dass es noch analog sei.
Nee, das ist kein Analog, das ist tatsächlich digitales Coax und auch mit relativ hoher Qualität, das muss das Kabel dann auch sein.
Heißer Scheiß.
Das wird dann hier zum Beispiel im Gebäude auch auf Glasfaser gewandelt, weil man die langen Strecken sonst gar nicht überwinden kann. Mhm. Und dann wird es auf der anderen Seite wieder auf Coax gewandelt und geht dann in eine Grabber-Karte, die einen SDI-Input hat. Also ein Serial Digital Interface und bei uns sind das Blackmagic-Karten. Dem einen oder anderen mag der Hersteller was sagen. und der darauf basiert dann sozusagen die Hardware-Seite. Der hat jetzt gerade was gequietscht.
Ja.
Na gut. Ist halt Kongress.
Hashtag ist so.
Das, genau. Die Glasfaser sind selber verlegt von euch oder könnt ihr da auf die Infrastruktur von der Messe zugreifen?
Oder vom NOC?
Tatsächlich ist es so, dass an der Woche vorm Kongress ab dem 17. Dezember das Lager schon offen hatte, also das LOC, Logistic Operations Center, Halle 4. Und dann sind schon Sachen von uns angeliefert worden. Wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Teams zusammen. Unter anderem der Forschungsgruppe Elektronische Medien Ilmenau, TU Ilmenau, der FEM, der AGS in Braunschweig.
Die FEM, die waren genau, ja FEM früher auch eingeblendet, das sind die früher die
ganz Video... Ganz früher ganz alleine das Streaming gemacht und mittlerweile machen wir das alles zusammen. Die kommen mit vielen Leuten vorbei, mit viel Technik, weil das alles ein großes Gemeinschaftsprojekt ist. Und ja, wie gesagt, die AGS in Braunschweig kommt auch vorbei, also die Arbeitsgruppe für Studio- und Senderfragen der TU Braunschweig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, krass.
Genau. Und da sind auch Leute da, die bringen auch Hardware mit und da haben wir halt viele Leute hier gehabt, schon in der, ich selber war leider nicht dabei aus zeitlichen Gründen, aber da waren schon Leute in der vor einer Woche ungefähr hier oder vor anderthalb Wochen und haben, bevor der Teppich gelegt wurde und ein Zwischenboden geschlossen wurde, Glasfaser von den Kamerapositionen zu unseren Mischerplätzen gezogen. Oder entsprechende Ethernet-Kabel oder entsprechende Coax-Kabel, die wir da eventuell haben wollen, oder XLR-Kabel für Audio und so weiter und so weiter. Also die Kabelverzugarbeiten passieren da schon vorher.
Wenn es heißt, die Leute von der FEM kommen oder die Leute von der Uni sowieso kommen, ist es dann, also ich meine, wir reden jetzt ja von, wie lange ist das schon so, 6, 7, 8 Jahre? Sind es dann immer die gleichen Leute? Sind es dann irgendwelche Menschen, die einen Lehrstuhl haben oder sind es quasi stets die neuen Studenten, aber das Thema bleibt für die halt interessant? Also verdienen die sich dann Lorbeeren dadurch, dass sie das machen?
Ist es so interessant? Sehr gemischt. Das heißt, wir haben immer wieder neue Gesichter im Bock, die auftauchen, weil sie ganz lange bei uns Engel waren und jetzt irgendwie oft auf Events mit dabei sind und dann noch mehr machen wollen, ja. Und dann im Bock-Office plötzlich sitzen und Dinge tun. Wir haben manchmal externe Leute, die sagen, hey, ich habe hier eine coole Sache gebaut, können wir das machen? Und oft kriegen die dann auch schon einen Job, wenn die das unbedingt machen wollen. Und bei der FEM und bei den AGS, also die Gruppen, die außerhalb von unserem, vom VOG, sag ich mal, auch noch Leute rekrutieren, oft überschneiden sich die Leute und die fühlen sich sowohl als Teil des CCC VOG als auch als Teil von FEM oder AGS. Aber die Leute, die gerade an der Uni sind, da kommen halt oft Leute mit, die halt schon ganz, ganz viel Medientechnik-Erfahrung haben, das studieren oder da auch in dem Bereich arbeiten und viel, viel mehr wissen als ich, der das eher so hobbymäßig gelernt hat. Da bin ich sehr froh drüber, weil ich von denen viel lernen kann. Und ich bin auch deswegen sehr froh drüber, weil da immer wieder neue Leute dazukommen. Aber die Alten bleiben trotzdem dabei. Das heißt, unser Team wächst und wir lernen immer weiter, weil die jungen Leute, die kommen, bringen immer wieder neue Ideen mit, weil manchmal wird man, glaube ich, auch in einem OC irgendwann vielleicht betriebsblind. Und dann, das passiert in jedem größeren Team und dann bringen neue Leute neue Ideen und das ist immer sehr, sehr gut. Bisher funktioniert das wirklich super.
Und dann mag es aber auch sein, dass du als Ungelernter dann aber quasi irgendjemandem, der es jetzt gerade studiert und der es dann halt von der technischen Seite vielleicht aktueller, toller oder sonst wie lernt, aber du hast halt die Erfahrungswerte, weil es halt jetzt einfach, weil du jetzt seit x Jahren dann halt damit rumrennst.
Ja, also ich bin...
Also es ist ja doch ein Geben und Nehmen.
Ich war in den letzten Jahren hauptsächlich AV-Koordinator, heißt es bei uns, die Rolle. Saalkoordinator, es hat schon ein paar verschiedene Namen gehabt, die Engel werden sich erinnern. Das hat immer mal wieder gewechselt, welchen Namen es hatte, aber es geht eigentlich darum, dass man während der Talks im Saal ist und oder für den Saal erreichbar, wenn man mal irgendwo anders was zu tun hat gerade, hat man sein Deck dabei oder sein Intercom, also seine Kommunikationsmittel zum Saal und ist für die Saalengel erreichbar, falls irgendwas wirklich abraucht oder schief geht. Mhm. Das beinhaltet, dass man im Normalfall so viel wie möglich Zeit einfach im Saal verbringt. Das hat für mich den netten Nebeneffekt, dass ich ganz, ganz viele spannende Talks im Anschnitt gesehen habe, mich aber aufgrund meiner Arbeit und der Konzentrationslevel nicht wirklich auf den Inhalt konzentrieren konnte, aber dann genau wusste, welche Talks ich in den letzten Jahren vom Kongress nochmal schauen wollte daheim, weil die waren ja dann aufgezeichnet. Also es hat so nette Nebeneffekte.
Wolltest du ein bisschen seine eigene Hochzeit fotografieren?
So ein bisschen, ja. Also. Aber das war schon ganz spannend.
Entweder werden die Fotos drin oder die Hochzeit.
Und dieses Jahr haben wir, soweit ich das weiß, das erste Mal auch neue, weil es immer mehr Arbeit ist und jetzt auch mit einem neuen Raum natürlich auch noch mehr Leute gebraucht werden und noch mehr Schichten sind. Das erste Mal die Saalkoordinatoren erweitert oder die AV-Koordinatoren. Und die sind aus unserer Sicht ein sehr, sehr wichtiges ein sehr, sehr wichtiges Standbein für unser Gelingen hier an dem Event. Mhm. Weil die Videomischer-Engel und die Kamera-Engel sind für uns sehr, 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 sehr wichtig, weil sie alle für uns unersetzbare Arbeit machen, die wir gar nicht machen können, weil diese Anzahl an Fülle dieses Kongresses und diese Zeit, die hier benötigt wird, um sowas über die Bühne zu bringen, ist eine unendliche Teamleistung, wo ich immer noch nicht weiß, wie das alles funktioniert, dass Leute das alles kostenlos und ohne Bezahlung und weil sie Bock drauf haben, machen. Und ich bin immer noch geflasht davon, obwohl ich jetzt schon ganz viele Jahre dabei bin.
Jetzt habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Ich mache ja den Laienposition hier.
Klar.
Ahnung von nichts. Wenn ich Wangeleile jetzt bei euch mitmachen würde, habe ich ja gar keine Chance, weil da braucht man ja die Jungs von der, die hobbymäßig ZDF machen und hauptberuflich Chaos. Nein.
Die braucht man auch, aber wir brauchen auch ganz, ganz viele Kamera- und Mischerengel. Und ein Videomischer muss im ersten Moment, und das versuchen wir auch bei unseren Schulungen oder bei unseren Engelschulungen rüberzubringen, ein guter Zuschauer sein von einem Talk. Das heißt, du versetzt dich in die Rolle, als würdest du jetzt diesen Talk schauen, von zu Hause, ohne dass du über den Bildschirm drüber schauen kannst und noch was anderes siehst, nämlich, das ist sehr schwer, sich in diese Rolle zu versetzen, dass du quasi, du versetzt dich hinein, dass du nur noch den Bildschirm vor dir siehst, den du jetzt gerade live mischst, also wann du Folien zeigst, wann du eine Kamera zeigst, wann du auf welches Bild gehst, auf welche Komposition und nicht mit einem Auge noch halb auf die Bühne schauen kannst. Das ist ein sehr anspruchsvoller Job. Und für den Kamerajob ist der Job, du musst vielleicht eine ruhige Hand haben, du musst ein bisschen relaxed sein, du musst gut mit deinem Mischerengel kommunizieren können. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und der Mischerengel sagt dir dann, bitte die Kamera ein bisschen schärfer stellen, bitte die Kamera ein bisschen näher ranzoomen und so weiter. Aber diese technischen Basics, wie du diesen Videomischer bedienst und wie du diese Kamera bedienst, kannst du jedes Jahr in unserer Engelschulung lernen. Und die findet normalerweise, weil wir halt dieses zeitkritische Faktor der Eröffnungsveranstaltung am Tag 1 haben, an Tag 0 abends statt. Und da wir mittlerweile, Gott sei Dank, so viele Engel haben, haben wir schon ganz viele Erfahrene, die wir natürlich gerne wieder nehmen.
Ja,
wir
haben
auch jedes Jahr neue Engel, die dabei sind und die wir auch ganz gerne nehmen. Und dann aber sind es halt meistens die an Tag 0 kommen. Früher haben wir oft an Tag 1 und 2 auch nochmal geschult, aber im Moment sind die Schichten oft schon voll, weil so viele Talks sind es dann auch wieder nicht. Und es sind immer nur zwei Kameraengel und ein Mischerengel pro Talk.
Aber das heißt, gut zu wissen. Dann weiß ich ja, was ich nächstes Jahr mache.
Das heißt, an Tag 0 kommen, abends ist meistens eine Engelschulung und eine Engeleinführung. Und dann wirst du von uns im Engelsystem freigeschaltet. Wir verwalten bei uns im Bock das Engelsystem selber. Macht uns nicht der Himmel im Speziellen, sondern wir schalten da selber die Schichten frei und schalten euch selber frei. Und dann kannst du bei uns Kameraengel werden und die Kamera führen. Und wie die Kamera funktioniert, lernst du dann von uns. Das erkläre ich dir dann. Und wir haben auch Backup-Schichten, also Shadow-Schichten. Das heißt, wir versuchen zu sagen, wenn du jetzt gleich Kameraschicht hast, frag doch mal den Engel neben dir, und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt von unserer Engelgesellschaft oder von unserer Engelmentalität hier auf dem Kongress, frag doch mal den Mensch neben dir, der das vielleicht schon 5 Jahre macht, ob du bei ihm, der jetzt den ersten Talk morgens mischt oder den zweiten Talk, daneben stehen kannst und zuschauen kannst, was er so macht, was er so mit seinem Mixer spricht und welche Knöpfe er so drückt.
Ja.
Und meistens sind die sehr nett, alle unsere Engel, und sagen, ja, gerne, klar, kannst du mal vorbeikommen und ich zeig dir ein bisschen was. Und manchmal nimmt sich sogar jemand die Zeit und erklärt dir das selbst, wenn von uns niemand die Zeit hat, und erklärt dir die Sache. Es hat sich sogar so weit entwickelt teilweise, dass unsere Engel auf dem Intercom, also unser Kommunikationsmittel im Saal ist das Intercom. Sowas wie moderne Walkie-Talkies, kann man es auch sagen. Eine Art eigene Sprache entwickelt haben während den Kongressen, die wir nicht mehr verstanden haben, weil sie sich so gut miteinander kommunizieren, in so kurzen Sätzen mit irgendwelchen Abkürzungen. Da gibt's dann sowas wie Western-Style-Kameraschnitt, wo man dann eben nur wie John Wayne bis zur Hüfte, aus der man schießen könnte, filmt. Oder irgendwelche Headshots, dann eben irgendwie nur den Kopf und so weiter
filmt. Das habe ich mal gelernt. Das sind nämlich Fachbegriffe, genau, die eingesetzt werden. Habe ich mal von so einer Referendarin kennengelernt.
Das sind dann Dinge, von denen viele aus der Branche vielleicht schon mal was gehört haben, aber ich dann teilweise verblüfft war am Intercom und erst dann mal fragen musste, unsere Engel, was macht ihr eigentlich gerade?
Also, John Wayne also ist ich doch lerne gar nicht auch da.
Mach jetzt den Western-Style, jetzt mach den Deep Throat. Jetzt.
War klar. Zweiter Satz, Holm, Deep Throat.
In der Regel sind unsere Videos jugendfrei. Aber wir sind immer noch auf dem Kongress.
Ja, eben. ich wollte jetzt eben noch mal fragen, bevor ich dann zur Struktur der des VOX und im Verhältnis zum Engelsystem komme. Wir haben jetzt gerade 21.43 Uhr, also Primetime auf dem Kongress. Grob geschätzt, über den Daumen, wie viele parallele Audio- und Videostreams fallen im Moment bei euch in den Rechner?
Aus dem Rechner oder in den Rechner? Ah, das ist interessant.
Wie viele RAW-Streams habt ihr? Ihr habt ja Saalmikros, ihr habt drei oder vier Saalmikros oder die kommen wahrscheinlich also, in eine Spur, denke ich.
Da muss ich vielleicht jetzt kurz ausholen, wenn ich darf.
Ja.
Nein. Nein. Weil wir tatsächlich, also kameratechnisch kann ich das relativ einfach beantworten. Wir haben pro Saal im Moment drei Kameras, das heißt zwei Kameras für Close-Up und etwas entfernteren View und eine Totalkamera. Das ist ein Setup, was wir dieses Jahr versucht haben, in jedem Fall aufzubauen. Das hat auch geklappt.
Und dann gibt's noch den Screen.
Und dann gibt's noch den Screen Capture oder den Screen Grabber vom Monitor des Speakers. Dann gibt's manchmal, wenn der Speaker das anfordert, bei besonderen Talks eine vierte Kamera auf der Bühne, die dann so Dokumentenkameramäßig da steht, wenn eine Platine gezeigt werden soll, ein Buch, ein Handy, irgendwas, was der Speaker hat. Das wäre schon mal der fünfte Stream. Und ja, jetzt ist noch das Ding, dass dann teilweise zwei verschiedene Wege bei uns hinten ankommen, von denen aber nur einer wirklich gegrabt wird von der Bühne, weil wir auf den größeren Sälen haben wir nicht nur einen Weg vom Rednerpult zu uns in den Regie hinten, in die Mischerregie hinter der Bühne, sondern auch noch einen Weg vom Rednerpult, wo dann so Dinge stattfinden, wie zum Beispiel der CCC-Jahresrückblick, wie die sitzen ja am Rednerpult auf der Bühne, also auch nochmal ein Grabber steht, also ein zweiter Grabber, der aber dann im Entweder-Oder-Betrieb ist. Also wir grabben entweder von einem oder dem anderen.
Okay, aber dann wären wir jetzt bei fünf Videosignalen. Fünf
Videosignale
pro Saal. Wie viele Säle habt ihr bestückt? Es gibt ja jetzt mehr Säle
Also wir haben fünf Säle vom VOG-Team bestückt.
Ja.
Dann gibt's noch die Wiki Packer WG, die mit eigener Hardware und eigenem Spaß angereist sind und aber über uns streamen. Dann gibt's noch die Bühne Chaos West, die auch mit eigener Hardware, aber mit angereist sind, aber mit VOG2Mix oder gegen unseren VOG2Mix auch streamen.
Mhm. Und also die Chaos West sind selbstverwaltet.
Genau, okay. Und Wiki Packer auch. Also Chaos West und Wiki Packer sind beide selbstverwaltet.
Ja, und dann gibt's nächstes Jahr vermutlich auch eine Sendezentrumsbühne mit.
Und dann gibt's noch eine Open Infrastructure Orbit Area, die auch, soweit ich weiß, VOG2Mix basiert ist, aber da dürft ihr dann die Leute fragen, wenn ihr mit dem Interviewmikrofon rumlauft, weil da wissen sie mehr über ihr Setup, als ich weiß. Wir stellen den Streaming zur Verfügung, also über Streaming wie der CC.de können die das streamen.
Also prinzipiell fallen jetzt schon mal 25 Videostreams aus den Sälen bei euch ein.
Nee, weil von den Assembly Streams kriegen wir wirklich nur das gemischte Signal fertig.
Ja, nee, aber jetzt aus den Sälen bekommt, also
genau.
Insgesamt.
Also genau,
25 Videostreams
fallen in HD. Saal in den Encoder. Also im Saal steht ein Mixerrechner,
so. Okay.
Weil der Talk wird ja live gemischt im Saal und die fallen in diesen Encoder rein.
Ja. Und die RAW-Lines, die werden dann gespeichert vor Ort und werden dann halt drüber geschickt.
RAW wird gar nichts gespeichert. Wir schneiden einen Slide-Stream-Only mit.
Ja.
Also wo wir nur die Slides vom Speaker aufzeichnen und wir schneiden den Mix mit.
Ah.
Wir können aber auch, also
ihr schneidet nicht
wir die schneiden nicht die alle Signale RAW mit, sondern wir schneiden den Mix mit und einmal den Slide-Stream.
Na, wenn der Mixer verkackt,
ist verkackt.
Dann ist das, verkackt. Was im Mix passiert ist, auch im Recording drin.
Und für immer.
Und für immer. Und das macht die Sache auch so spannend, auch für alle unsere Engel.
Ja.
Das
erklärt auch manche Videos dann.
Weil wir das
ja, klar.
allen Leuten sagen und sagen, okay Leute, was hier gemixt wird, geht auch so meistens online.
Und deswegen keine ruhige Hand mehr, weil natürlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles was ich mache geht falsch, ich bin tot.
Aber wir haben Gott sei Dank, wie ich schon sag, oder einfach über die Jahre jetzt hinweg, super tolle Engel, die immer wieder kommen und gar nicht genug Schichten machen können und immer wieder willig sind und uns auch auf allen anderen Events, das muss ich auch nochmal sagen, wir sind ja auf ein paar Events pro Jahr, auch unterstützen und da auch gerne immer mal wieder Videos mixen und die sind so erfahren und die setzt man dahin und die kennen die Software und denen muss man Details im Setup, die sich geändert haben im Saal erklären, denen muss man aber nicht erklären, wie sie einen Videotalk zu schneiden haben, dankenswerterweise und die nehmen auch von sich aus schon die neuen Engel an die Hand und helfen denen mit dem, ich sag mal, mit der Lernkurve, um da aufs Boot zu kommen. Und das ist ja halt das Coole an dieser Kongresskultur.
Ich finde das sowieso, also dieses Engelsystem, ja. Ich habe es ehrlicherweise, ich bin jetzt dreimal hier gewesen, das beim ersten Mal gar nicht kennengelernt. Erst beim letzten Mal durch euch, Holm und Kuba. Und das ist ja, im Endeffekt sollte man seine Kids hier auf den Kongress jagen, mach mal Engel, weil die mal eben kurz die verschiedensten Berufsgruppen durchspielen können, richtig praktische Erfahrung kriegen und dann viel eher abschätzen können, oh, passt mir, passt nicht. Ja. Also ich habe ja doch, also, wo ich sage.
Ja, oder auch einfach das Sozialgefüge, dass halt, wenn jeder mitmacht, dann ist es ja okay.
Dann klappt's auch.
Genau. Also hier steht ja nirgends steht ja Scheiße auf dem Boden rum, denn wenn Scheiße rumstünde, weil sie jemand hingestellt hat und dann wurde er abgelenkt, dann hat er es vergessen, dann kommt der Nächste und stellt's weg.
Das stimmt.
Zum Beispiel. Also als
tatsächlich
billigstes Beispiel.
Ist die Engelkultur ja was den ganzen, also nicht nur unser Videoteam aufmacht, sondern auch das ganze, den ganzen Kongress ausmacht und warum der überhaupt funktioniert.
Ja.
Das ist, ich bin ein großer Verfechter davon, ich bin ein großer Fan davon und ich kann immer nur sagen,
wenn ich das jetzt noch bei der Arbeit reinkriegen würde.
Aber ihr als VOG seid ja ein Stück weit aus der Engelsache raus. Oder ihr seid ja, also euch gibt's ja auch unabhängig des Engelsystems. Also ihr seid ja so ein,
ja. Naja, wir sind alle beides. Schon im Engelsystem angemeldet.
Ja, aber ihr seid ja
eine,
so beides.
Also wir haben eine, wir haben eine Engelrolle, die heißt VOG Crew bei uns. Die hieß auch über die Jahre schon mal anders, aber das ist eine Rolle, die wir halt haben, weil wir halt oft schon früher anreisen, mit aufbauen, und auch im Vorfeld, also der Kongress startet ja jetzt nicht am 26., wenn der Aufbau hier von den Sälen losgeht, oder der Kongress startet ja nicht am 17., wenn die erste Hardware ins Lager rollt, sondern für uns startet der Kongress, das kann ich ja gerne mal genauer nachschauen, hab da für euch mal was vorbereitet.
Ein Video?
Nee, in unserem Wiki, da gibt's so die unendlichen Informationen, die ich mir alle nicht merken kann, deswegen haben wir dieses Wiki. Und da gibt's eine Aufzeichnung von unseren Meetings. Und wenn ich das jetzt auf die Schnelle finde, dann gab's hier eine Meeting-Seite. Und da kann ich sagen, dass das erste 35C3-Meeting am, muss ich meinen Browser noch zum Suchen bewegen. Ja, hervorheben hilft. So, das war am, jetzt mache ich es aber heute spannend. Das Kickoff-Meeting war am 15. Oktober dieses Jahres. Um 21 Uhr.
Und jetzt hast du so lange nur den Meeting gesucht, genau. Wie ich gesucht habe, nur.
Ja, sehr gut. genau. Ja, fast parallel.
Länger darf ich es entlarven lassen, sonst kickt uns YouTube nochmal raus.
Wegen. Ja, GEMA Strikes ist auch unser Freund.
Ja.
Also Kickoff ist definitiv.
Also im Oktober.
War im Oktober, das war dieses Jahr gefühlt so okay. Es kann auch früher sein. Es war auch schon mal später. Aber es kommt immer drauf an, wenn Camp ist zum Beispiel, sind so viele Sachen in der Vor- und Nachbereitung, dass der Kongress mal ein bisschen später anläuft. Einfach weil die Leute viel zu tun haben. Und wir haben uns in Mumble getroffen da am 15.10. zum ersten Mal.
Sind die quer aus Deutschland verteilt, die Jungs?
Überall, ja. Und es steht immer drin 21 Uhr bis 0.30 Uhr. Mhm. Manchmal sind wir um 11:30 fertig, manchmal um 2. Mhm. Also es ist so ein bisschen flexibel natürlich. Es ist ungefähr so wie die Zeiten von Podcasts, würde ich sagen. Mal hat man ein bisschen mehr zu diskutieren, mal ein bisschen weniger. Es gibt immer ein Pad daraus. Und wir hatten auch verschiedene Engel-Mumble, wo wir Sachen vorbereitet haben über wie wollen wir schulen dieses Jahr. Wie sind die Abstimmungen mit den anderen Teams? Wir haben ja auch ganz viele Schnittstellen zu Herald, Stage-Managern, Translations und so weiter und so weiter.
Jetzt habe ich schon dreimal angefragt.
Genau. Nock. Ja, Nock auch. Wobei das Nock für uns hauptsächlich Uplink-Provider und Co-Location-Provider ist.
Also ihr Kongress. Nutzt das Netz nicht mit?
Wir haben tatsächlich dieses Jahr großteils unsere eigenen Fasern gelegt und unser eigenes Netzwerk aufgebaut, so ähnlich wie letztes Jahr, weil wir so viele verrückte Netzwerkanwendungen in unserem Netz haben, dass wir das NOC damit nicht belästigen wollen, sagen wir es mal so. Es ist tatsächlich so, dass wir...
Na gut, ihr braucht ja schon relativ viel Echtzeit. Also
ja, nicht nur das, wir benutzen halt auch diese Audio-Hardware, die verschiedene Codecs macht, alte und neue. Wir machen Multicast viel. Und Multicast.
Was ist Multicast? Also mehrere Sachen gleichzeitig.
Das fragst du am besten deinen Netzwerkadmin, der ins Vertrauen ist. Ist für mich jetzt auch gerade schwer.
Nee, vergiss es dann. Ich dachte, das hat irgendwas mit dem Video.
Also Multicast ist eine Netzwerktechnik, um eine Nachricht von einem Punkt zu einer Gruppe zu übertragen.
Ah, okay.
Nicht Broadcast. Broadcast ist von mir an alle und Multicast ist von mir an mehrere. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, das heißt, ich möchte jetzt dieses Paket ins Netz schicken und bei 5 Stellen abgeben. Das hilft zum Beispiel, wenn man ein Audiosignal aus einem Raum nicht nur im VOG abgeben will, sondern auch noch in der Audioregie und vielleicht noch in einem Backup-Recording-Raum. Mhm. Dann muss der an 3 Punkten ankommen, aber es sollte nicht als Broadcast ankommen. Und je mehr Switches dann dazwischen sind, desto interessanter wird die Geschichte. Jetzt habe ich Mist gebaut. Ich habe hier Knöpfe gedrückt.
Einfach durchlaufen.
Ich habe hier die Räusper-Taste gedrückt.
Ist egal.
Ja.
Also ihr verlegt eure eigene Kabel. Also es ist auch nicht so, dass jetzt dann irgendwie ein Baustellen-Operation-Center rund geht und die Kabel legt und Snock klemmt dann nachher seine Sachen an und ihr klemmt eure Sachen an, sondern
wir teilen uns schon auch die Kabellegearbeit, soweit ich weiß, ein bisschen.
Ja, also.
Also da wird hier und da mal durchaus zusammengearbeitet.
Ich meine, wenn jetzt jemand zwei Tage lang 600 Meter Kabel an
irgendeiner
Stelle verlegt hat, dann muss er nicht einen Tag später wieder enge Schicht verbraten werden, um das zu wiederholen.
Aber so generell kann man sagen, gibt es schon viele Kabel, die wir auch vielleicht doppelt haben. Mhm. Wo wir halt zum Beispiel dann ein Kabel in die Audioregie legen bei uns oder in die ACR, wie wir das nennen, der Audio Control Room. Und da dann Netzwerk providen und natürlich auch das Internet und dann halt die Netzwerkleute da vielleicht gar nichts hinlegen müssen.
Also ihr habt dann quasi auch eure eigene IP-Range.
Wir haben sowieso unsere komplett eigene, wir benutzen NAT. Wir haben unsere eigene private IP-Range.
Ja, NAT ist ja auch sicher.
Genau, nee, es ist nicht sicherer. ich spreche mich auch hart dagegen aus, dass NAT sicherer ist.
Das meine ich, deshalb genau, frage ich.
Richtig. Wir benutzen deshalb NAT, weil wir ein VPN benutzen und wir uns mit unserem privaten IP-Range, die wir hier haben, zu unseren VPN verbinden, wo unsere Streaming-Server laufen im Internet, in der ganzen Welt.
Ich habe in irgendeiner Doku mal gesehen, ihr habt da dann irgendwo in Berlin dann noch irgendwelche Schränke im Rechenzentrum.
Genau, in Berlin stehen Dinge, in Köln stehen Dinge,
da speichert
in Asien,
da speichert
und in den USA, glaube ich, genau. Und da werden Streams hinrelayt über unser VPN. Und von da aus werden sie dann weiterverteilt. und zu unseren Zuschauern gebracht.
Krass.
Und das ist...
Das ist eine Infrastruktur, da lege ich mal die Ohren an.
Die läuft auch das ganze Jahr, diese Infrastruktur. Die betreiben wir auch das ganze Jahr über, weil das ist das, was uns es möglich
macht. Das ist Media.ccc.de.
Das ist Streaming-Media.ccc.de.
Okay.
Da muss man jetzt ein bisschen genauer sein. Also die Streaming-Infrastruktur ist nochmal ein bisschen unabhängig von Media.ccc.de. Aber das ist Streaming-Media.ccc.de. Und die läuft in Berlin hauptsächlich das ganze Jahr über, die Infrastruktur. Und zum Kongress natürlich ein bisschen erweitert mit mehreren Stellen, weil mehr Zuschauer. Aber im Normalfall ist es so, dass wir von Berlin aus jederzeit streamen können, sobald wir einen Rechner in das VPN verbinden können und eine Kamera dranhängen. Und das ist halt was wir auch sehr hart nutzen. Wir,
das heißt, ich drücke jetzt hier meinen Mikrotik-Router, meinen USB-LTE-Dingsbums-Stick
in die Hand. Genau, dann stecke ich da meinen OpenWRT-Router an, auf dem unser VPN-Key liegt und den wir da anschließen. Fertig. Und dann schließe ich da meinen Encoder Cube an und der schießt dann da einen Stream dagegen. Und dann bauen wir vielleicht noch ein schönes Digital Survivor-Theme für die Streaming-Webseite und dann können wir das live auf Videostream draus machen. Mit dem
Holmrad hat es schon im Kopf. Ich sehe es. Er sieht sie schon voll.
Das mit nächste Hörertreffen.
Genau. Da, wenn du früh genug anfragst, haben wir vielleicht noch einen Slot frei, dass wir vorbeikommen. Genau, deswegen encouragen wir auch alle Leute dazu, baut unsere Sachen nach. Wir beantworten gerne Fragen auch dazu. Wir haben die Kontaktdaten auf c3vog.de. Das ist unsere Webseite. Und wenn immer ihr solche Sachen machen wollt, gehe ich davon aus, ihr findet Leute, die euch unterstützen dabei im CCC. Und wir haben Erfas und Chaos Treff, die unser Setup schon nachgebaut haben. Wir haben zum Beispiel den CCC in Köln, C4. Wir haben den Münchner CCC. Als jetzt mal zwei Beispiele, die erwähnt sein können.
Das sind jetzt halt die Größe. Und ich denke, da sind ja auch ein paar Leute mehr dabei. Die haben vielleicht auch noch den einen oder anderen Sponsor, der sich dann halt noch mitkümmert. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, hier so eine kleine Geschichte, wie jetzt dann halt letztes das Knowledge Camp. Es gibt eine GoPro, es gibt eine Sony AX, es gibt ein Zoom H2.
Also
bekäme man mit sowas... Das
kleinstmöglichste gegen uns
liebbare
Setup ist noch nicht so ganz klar für mich. Doch, das kann man sehen bei der FOSTEM. Die FOSTEM benutzt Voctomix und Voctocore auf relativ einfachen Saalboxen mit Raspberry Pi und einer Kamera dran, per USB-Grabber. Also sie haben eine Videokamera am USB-Grabber hängen und die gleiche Box nochmal mit einem USB-HDMI-Grabber am Raspberry Pi für die Slides. Mhm. Diese beiden RTMP oder Videostreams senden sie dann über ihr Netzwerk zu einem Rack, weil die haben 25 Säle, das muss man vielleicht mal dazu sagen, auf der FOSTEM in Belgien an der Universität. In Brüssel. Und die haben das alles selber gebaut. Die hatten mit uns Kontakt. Ich war auch einmal da, um mir das anzuschauen, aber die haben das alles komplett eigenständig hochgezogen. Und
sind dann pro Saal bei 100 Euro Material.
Naja, so der Raspberry Pi und der Grabber ist halt USB-HDMI-Grabber von Blackmagic. Der kostet schon auch so seine 150 Euro oder sowas.
Okay, aber da sind wir aber unter 500.
Mit Kamera bist du vielleicht so bei 1000 Euro und Box. Also vielleicht so, sagen wir mal, für 1200 Euro pro Saal. Ja. Weil bei der einen Box brauchst du ja keine Kamera dazu. Das ist ja nur das Videosignal.
Aber wenn es jetzt halt eine Kamera schon gibt und dann gibt es halt, also GoPro und...
Die HDMI rausschmeißt, dann hast du vielleicht so 200-300 Euro pro Saal für die zwei Grabber-Boxen. Ja. Die schmeißen dann per Netzwerk einen Stream gegen ein ThinkPad. Ich glaube, dann war es ein T440.
Also
das sie sozusagen 2012. Statt unserem Encoder Cube benutzt haben und haben dann als Input, weil unsere Lösung, Voctomix und Voctocore ist die Kernsoftware davon, basiert auf GStreamer und dem ist eigentlich relativ egal, ob du dagegen eine SDI-Hardware-Grabber machst und damit halt eine top, super SDI-Digitalqualität kriegst oder ob du da einen Netzwerkstream reinfütterst und den dann mischst oder fest hast. Und was die machen ist, die haben ein festes Setup mit links oben Slides, rechts unten den Speaker. Das ändern sie auch nicht.
Das macht es ja auch einfacher.
Während des ganzen Kongress. Und die schmeißen die beiden Streams da drauf, die beiden Netzwerkstreams. Und die sind nicht immer 100% synchron, aber die zeichnen damit 25 Säle parallel auf über ein ganzes Wochenende mit einem Takt von, ich denke, 10 Minuten Pause zwischen den Sälen.
Also nicht synchron in Form von, es mag sein, dass das Beamer-Bild dann eine Sekunde später.
Genau, das Beamer-Bild kann mal eine Sekunde später sein und manchmal hast du auch so AV-Sync-Späße mit der Kamera.
Ja. Ist dann aber nicht so schlimm wie gestern der Stream von Sonneborn, der war nämlich nicht lippensynchron.
Ja, das ist richtig.
Ha, zack.
Der Haupass ganz halt gewartet, den reinzuspielen.
Ne? Ist mir gerade ja schon mal eingefallen. Ist ja
vollkommen okay. Ich meine,
das hat mich aber auch gewundert.
Teilweise AV-Delays bei uns waren maximal, was wir festgestellt haben, 200 Millisekunden. Was eigentlich okay ist, man sieht's, aber es ist noch nicht so schlimm.
Es war nicht zerstörend, ja.
Genau. Schlimm war es teilweise, was Menschen uns zurückgeliefert haben und unsere ganz, ganz vielen Streambeobachter, dass sie teilweise Shifts hatten zwischen mehreren hundert Millisekunden und 3 Minuten zwischen Audio und Video. Das liegt aber wohl daran, dass die Leute vielleicht ihre Browser schon länger nicht mehr geupdatet haben und unser Player vielleicht nicht ganz klar kam an Audio- und Videoständen.
Nein, nicht die haben Probleme. Genau. Ihr seid schuld. Das ist immer so.
Nee, das ist nicht wirklich nicht das Problem, sondern wir möchten das gerne nochmal
auffordern. War aber auf meinem Notebook und auf meinem Handy gleich.
Ja, wir wissen, dass wir die 200 Millisekunden geben. Es ist auch gar kein Problem. Die hatten wir auch wirklich auch festgestellt. Aber dann das, was wir ins Stream gegeben haben, war das. Wir hatten auch nochmal ein paar Dinge im Encoding, im Transcoding gefixt, wo die Streams umgerechnet werden. In verschiedene Formate, aber teilweise waren es halt auch Player-Probleme. Und da muss man immer ganz genau hinschauen, was ist gerade das Problem.
War es jetzt bei mehreren oder war es jetzt nur gestern beim Sonneborn?
Es war oder gestern tatsächlich bei mehreren Streams der Fall. Das ist ein Problem, was wir dann rausgefunden haben, dass es eigentlich nicht aus dem Haus kommt, sondern irgendwo in unserer Transcoding-Cloud in Berlin passiert ist. Und das hatten unsere Transcoding-Streaming-Experten gefixt und es sollte jetzt eigentlich besser sein.
Wenn ich von hier aus den Stream schaue, dann schaue ich ihn aus Berlin.
Nein.
Wegen der Transcoding-Cloud.
Wenn du von hier aus den Stream schaust, dann solltest du eigentlich einen Stream aus dem Haus kriegen. Aber jetzt fragst du mich auch eine Frage, die ich hier nicht genau beantworten kann. Weil wir haben ganz, ganz viele Fachteams in unserem VOG und wir haben ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz verschiedene Sachen machen. Und
ich glaube, das ist auch eine der anspruchsvollen, also jetzt das Netzwerk ist natürlich imposant, wenn man es halt so nicht kennt, wenn man gewohnt ist, die Fritzbox, hier ist der hier ist das DSL, hier ist der Drucker, hier ist der Computer. Aber grundsätzlich ist jetzt das Netzwerk, was hier aufgebaut wird, ist halt imposant aufgrund der Datenmenge, die durchgeht, dass es funktioniert. Also im Endeffekt wird ja einfach mittlerweile einfach das verarbeitet, was man in der Industrie, was man beim Provider, was man sonst wo halt dann nutzt. Also, was jetzt hier die NOC-Geschichten angeht, ist es halt einfach,
ja bei uns
das, ist es jetzt, das, was man halt nutzt.
Beim Netz kann ich vielleicht ein bisschen mehr sagen, weil ich da ein bisschen mitgemacht habe.
Bei euch mit dem ganzen Videokrempel, da wird jetzt halt dann schon ein bisschen so hart am Limit dessen mit neuen, mit eigenen Dingen und sonst irgendwas.
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Nee, weil wir eigentlich Standard TCP, IP-Stack fahren, womöglich?
Nee, jetzt im Videobereich. Also ich habe jetzt, normal Mensch kommt hierher, sieht das Netz, 40 Gigabit und was auch, ist dann halt geflasht, aber
im Endeffekt. Bei uns sind die Bandbreiten gar nicht so groß, die rausgehen, weil wir halt schon halt die encodeten Streams rausschicken. Mhm. Das heißt, viel läuft halt, was also wirklich die großen Datenmengen sind, läuft im Saal über Glasfaser oder Coax. Mhm. Das heißt, da laufen da wirklich die großen, und der Encoder nimmt uns dann die Arbeit auf seiner CPU ab. Und der hat dann auch nur ein Gigabit-Uplink und schickt das dann zu uns. Also der schickt schon einen encodeten Stream zu uns oder teilweise jetzt halt dann 2 encodete Streams für das Light-Only-Stream und für den normalen Stream mit der Zeit. Und das Netzwerktechnik bei uns ist im Detail natürlich viel Arbeit, aber überblickend gesehen haben wir im Moment, soweit ich das sehen kann, paar VLANs und der größte Spaß, den wir die Tage hatten, war halt wegen der ganzen Saalkommunikation und Audioverteilung und Videoverteilung, die wir zwischen den Sälen machen, um hier das Event zu fahren, mit so Sachen wie Latenzarme oder latenzfreie Übertragung von Videobildern in eine Audioregie über ein Netz oder über eine Glasfaser in einem extra VLAN mit so Dingen wie Multicast. Waren halt dann das eher die Herausforderung im Netz, als das, was wir eigentlich das ganze Jahr über machen, nämlich
Internet. Aber das macht ihr dann auch selber?
Oder
holt ihr euch da Hilfe von den NOC-Leuten? Oder
natürlich bespricht man die eine oder andere Sache mal mit dem NOC, weil die sitzen nämlich direkt neben uns.
Ja, man ist halt
verfeindet, aber. Und die stellen uns ja auch den Uplink zur Verfügung. Aber unsere Leute sind auch schon ganz gute Netzwerker.
Okay,
also wir haben auch zwei, drei Netzwerker bei uns, die das auch beruflich machen.
Ja, nee, ist halt die Frage, weil wenn er es ja sonst nirgends braucht, als, außer auf dem Kongress, und das ganze Jahr über macht er Bild und Ton und hier braucht er jetzt halt dann noch Netz ohne Ende, ist ja dann doch schon eine legitime Frage, denke ich.
Aber kann man jetzt eigentlich sagen, du hast jetzt auch gerade gesagt, die es auch hauptberuflich machen, aber das ist auch im Endeffekt, die Jungs haben im Beruf wahrscheinlich schon Spaß daran und jetzt sagen sie, ja klar, ich kann das, ist auch easy, machen wir hier, das ist doch eine nette Anwendung, oder?
Ja,
sind das auch viele, die da auch einfach sagen, oh, mit Video habe ich sonst nichts zu tun, ich bin Anwalt, also, ich will das hier machen. Ja, das ist nur übertrieben.
Ich weiß nicht, ob wir einen Anwalt dabei haben. Ich weiß auch nicht von allen, was sie beruflich machen. Aber ich weiß definitiv von mir selber, dass ich nicht aus dem Bereich Videotechnik komme, nämlich gar nicht. Ich kenne mich mit Linux aus, ich kenne mich mit IT-Administration aus. Und ich habe auch hier und da schon mal ein paar Skripte geschrieben und ein bisschen was programmiert. Aber unterm Strich wusste ich, bis ich im VOG angefangen habe, von Video relativ wenig.
Mhm.
Und dann baut man das erste Jahr einen Saal mit auf, weil man da so reinrutscht. Es war ja irgendwie eher so ein Zufall und nicht irgendwie so ein... Und dann baut man im zweiten Jahr einen Saal mit auf und dann baut man im dritten Jahr einen Saal mit auf und dann ändern sich immer wieder Sachen und dann wird aus Koaxkabel plötzlich Glasfaser und man fragt sich, wie funktioniert das denn? Und Technologien ändern sich und man lernt immer mehr dazu und plötzlich fährt man dann so nach 2, 3, 4 Jahren sein eigenes erstes Event, wo dann das VOG eingeladen wird zu einer kleineren Chaos-Veranstaltung oder zu einer lokalen Chaos-Veranstaltung von einem Erfa oder einem Chaos-Treff oder einem Easter Hack oder sonst irgendwas und ist dann plötzlich der, wie das bei uns so heißt, VOG-Event-Verantwortliche und fängt an über so Dinge wie, wo kriegen wir denn euren Fahrplan her, wo kriegen wir denn eure Intro-Grafiken her, wo ist denn euer Artwork, wann müssen wir denn da sein, wie kann man denn ein Case bei euch abliefern, mit welcher Spedition, müssen wir da eine Kaution hinterlegen und oder nicht und so weiter zu klären und wird dann, wächst halt mit seinen Aufgaben, hört sich immer so doof an, aber ist dann wirklich so und wird dann so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und hat dann halt irgendwann ja so ein bisschen den Dreh raus, wie man so ein Event fährt. Mhm. Alleine. Oder auch, ja, und er fährt dann auch mal das erste Event alleine. Und hat aber immer, und das ist das Tolle an Chaos-Umfeld und für mich jetzt am Speziellen im VOG-Team, das Backing von einem Team von krassen Experten, die in unserem IRC oder sonstigen Kommunikationschanneln rumhängen und die wissen im Kalender nachschauen, im Wiki, wo alle unsere Termine stehen, wo wir wann sind, wann ein Wochenende ist, das vielleicht kritisch werden könnte, weil da nur 1, 2 Leute vor Ort sind.
Und dann guckt er halt alle 2 Stunden
da rein. Und dann guckt er da rein und dann sagt man, oder man macht dann im Zweifelsfall mal eine Instant-Messenger-Nachricht aufs Handy oder so und sagt, kannst du mir da mal helfen? Ich kriege jetzt gerade die Streaming-Webseite nicht hoch, weil ich habe da irgendwie im Team einen CSS-Fehler oder so und ich weiß nicht, wo er ist, aber ich muss jetzt gerade noch den Saal fertig aufbauen. Und dann kommt man zurück ins VOG-Büro und denkt sich, oh, jetzt habe ich den Saal gerade so aufgebaut, in 2 Stunden geht's los, das wird aber knapp. Und dann steht da so eine Nachricht, ja, Streaming-Webseite ist deployed, viel Spaß. Das ist ein Spirit, den ich selten in Teams, in denen ich mitarbeite,
ja,
gesehen habe, vor und nach der Chaos-Welt. Und das weiß ich so sehr zu schätzen, dass ich, glaube ich, das nicht mehr missen möchte. Deswegen bin ich immer noch dabei, auch nach ein paar Jahren. Und mache das wirklich sehr, sehr gerne.
Ja, das kann ich verstehen, weil diese Kultur ist schon großartig und diese Freiwilligkeit auch. Und jeder hilft jedem, weil jeder will, dass das so weitergeht hier und dass dieser Kongress so auch weiter existieren kann.
Und,
aber Otto Normalenge ist ja aber auch gleichzeitig ein bisschen froh, wenn er hier dann wieder weg ist, weil dann muss er nicht mehr helfen. Also
wir treiben das tatsächlich
und auch auf die Spitze und sagen, ihr macht das ja wirklich
Leute, ganz hier. Ja, aber wir treiben das auch auf die Spitze und sagen, Leute, die hier am Kongress viel geholfen haben und wissen, wie sie die Kabel zusammenstecken oder uns beim Aufbau geholfen haben oder sonst irgendwas. Teilweise schicken wir, wenn wir für ein Event keine Zeit haben, wir denken, dass der wirklich übertragen werden sollte, aber wir haben noch Hardware da, schicken wir da Hardware hin, eins unserer Cases, unserer Flight Cases, die wir im VOG haben, wo alles drin ist, was du brauchst, um ein Event zu betreiben. Mittlerweile sogar die Audio Cases, also so ein bisschen Tontechnik, die wir mit dazu schicken können, für 1, 2 Speaker. Dahin helfen telefonisch oder per Instant Messenger beim Setup, fahren zur Not auch nochmal mit hin, wenn es sein muss. Also normal fahren wir immer hin, wenn es geht, aber wenn es halt mal nicht geht, schaut vielleicht mal einer vorbei an einem Tag vor dem Event, wenn er während dem Event keine Zeit hat oder ein paralleles Event. Und dann helfen die Remote Hands trotzdem, dass der Mensch, der vielleicht noch nie ein Event gefahren hat, so ein Event fahren kann und da ein erfolgreiches Livestream macht. Und im nächsten Jahr macht er das einfach dann selber. Also wir haben jetzt ein paar Chaos-Events, die immer die gleichen Leute machen und die einfach von uns nur noch Hardware kriegen. Und wir helfen ihnen halt mit der Streaming-Webseite und wie man das dann ins Internet kriegt und wie es auf Media.cc kommt oder so.
Ja, genial.
Und ist auch so, wenn hier nachts um 3 oder 4 Uhr vielleicht Leute müde sind oder fertig im VOG-Büro und schlafen gehen, dann haben wir trotzdem ja nicht, alle Leute können leider zum Kongress kommen. Und du kommst morgen um 8 Uhr zurück oder um 9 hierher nach ein paar Stunden Schlaf und schaust rein und plötzlich sind irgendwie alle Talks geschnitten, die gestern noch offen waren und schon wieder veröffentlicht. Dann haben halt einfach nachts oder früh Leute, die halt daheim früh aufgestanden sind, weil sie früher ins Bett gegangen sind, per VPN schon ein paar Talks geschnitten.
Geil.
Dadurch, dass wir halt diese VPN-Infrastruktur haben, können halt einfach unsere Remote-Hands sehr, sehr gut mitarbeiten mittlerweile, als wären sie halt am Event. Und das ist halt ziemlich cool.
Ich weiß, es ist nicht eure Intention, aber bekommen die Leute dann auch ein T-Shirt, wenn sie von zu Hause aus geengelt haben?
Also wir machen regelmäßig, wie man auch an dem hier sehen kann, mal unsere eigenen T-Shirts und da berücksichtigen wir sie natürlich immer in unserer Sammelbestellung und versuchen da auch immer, die mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob sie ein Engel-T-Shirt kriegen, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist was, was man organisieren kann.
Dafür macht man es ja nicht.
Oder,
ich glaube, das ist ihnen gar nicht wichtig.
Ja,
ich glaube,
nee,
die machen das bei dem, für die Sache. Ne? Das ist ja.
Ja, das ist auch, es ist wirklich, es hört sich immer so an, ja, das geht jetzt alles mit Remote-Hands etc., aber mit so einem Case im Sprinter 600 Kilometer freitags, mittags nach der Arbeit irgendwo hinzufahren, dann nochmal Samstag, Sonntag irgendein Event zu rocken, mit Aufbau und sonntagsabends abzubauen und montagsabends wieder auf die Arbeit zu gehen, ist dann manchmal auch was Zeit und ein bisschen Kraft kostet. Für den Otto-Normalverbraucher vielleicht. Aber es ist jede Event in der Open-Source-Community, der übertragen wird, ist für mich ein guter Event und archiviert wird, weil es gibt so, so viele tolle Events in ganz Europa und auch in dieser ganzen Welt, die stattfinden und wo niemand mit einer Videokamera oder auch nur mit einem Audioaufzeichnungsgerät hingeht und die Slides einsammelt und die dann nachher ins Internet stellt. Und es gibt so viele Open-Source-Konferenzen, wo man so viel Geld teilweise auch zahlt, wo dann 400-500 Leute hingehen, weil sie andere es sich vielleicht nicht leisten können oder andere vielleicht keine Zeit haben oder es an Werktagen ist oder sonst irgendwas. Und da wird so wichtiges Wissen verbreitet und so wichtige Talks auch gehalten, dass ich es einfach für notwendig halte, das zu verbreiten. Und das ist auch der Antrieb, warum ich das mache. Also mein Antrieb ist nicht, weil ich ein Engel-T-Shirt möchte, auch wenn ich da sehr dankbar drüber bin, weil ich das gerne anziehe auch. Ja,
ja, nee, aber ich finde das, was du da sagst, ganz, ganz wichtig, weil auch viele, viele Informationen flöten geht oder auch. Also das ist für mich zum Beispiel auch. Also ich kriege jedes Mal, wenn ich hierher komme, neue Impulse, auch jetzt beim Videoschnitt. Ich habe irgendwas über Kunst mir angeguckt, wo ich gesagt habe, interessant. Oder Datenschutz war für mich auch wieder so. Ich hatte einen recht trockenen von einer Anwältin über Datenschutz, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Alter, das ist sogar für deinen Beruf wichtig, also was muss, du da gehört
muss,
hast.
Muss man, wir wissen es ja, aber man muss es vielleicht noch einmal, also du bist Subtitle Angel und du gehst dann halt zu deinen Schichten, gehst dann in irgendeinen Raum, der ruhig, der still ist, loggst dich in irgendeinem System ein und schaust dir dann halt ein Video an, bei dem dann halt schon ein automatisch vorgenerierter Subtitle drin ist und korrigierst dann dort, also hörst dir den Talk an, korrigierst die Fehler und
das ist
die also Übersetzung
dann halt noch. Es sind quasi 3 bis 4 Schritte. Das erste ist, hat mich auch ein bisschen geschockt, die Transkription erfolgt automatisch über YouTube oder das andere Name habe ich leider vergessen, das sind so 2 Anbieter. Das wird dann quasi in ein Etherpad gepackt. Und jeder soll dann, oder es gibt dann so ein Transcribe, ist so eine Webseite, wo du den Video-URL eingibst und halt den Text hast und dann quasi parallel hörst, was ist gesagt, passt. Und im nächsten Schritt nimmst du das und times das noch passend. Das also, dann wird es so formatiert, dass immer nur 2 Zeilen sind, dass das dann also als Untertitel auch sichtbar ist, dass es vom Timing her passt. Das machst du mit Amara und that's it. Und das ist, die haben es hier halt, das kann man eigentlich das ganze Jahr über machen. Ich hatte gestern sie angesprochen, da sagt sie, ja, auf den Kongressen wird es gemacht, zwischen den Kongressen nicht so. Deswegen waren auch zum Beispiel Untertitel von 34C3 noch dabei, weil nicht alles fertig geworden ist.
Also ich habe ja auch die Subtitle-Einführung jetzt genossen, habe es jetzt halt noch nicht gemacht, werde jetzt auch nicht mehr dazu kommen. Aber man könnte das jetzt auch übers Jahr weg dann noch.
Theoretisch ja, die ganzen Tools sind da. Ich habe gestern auch zum Teil hier gemacht, weil ich hatte zeitlich ein Problem. Das geht. Aber das unabhängig davon, ich finde es halt...
So, und dann sitzt du da, sollst eigentlich Untertitel machen und hörst dir parallel dazu dann halt irgendeinen Vortrag an, der dich tendenziell nicht interessiert oder in einen Saal getrieben hätte, der dich vielleicht auch nicht zum Klicken verleitet hätte auf der Mediathek.
Aber er ist da und ich kann
ihn nicht angucken. Aber du hast ihn vor der Nase und hörst ihn dir jetzt dann halt an, weil es ihn gibt.
Richtig.
Und wenn es ihn nicht gäbe, dann...
Naja, und es sind halt so viele Themen, die einfach auch, wo du für dich selber zum Beispiel noch keine Relevanz siehst. Wir sind ja auch, ich finde, was auf dem Kongress passiert, ist ja auch teilweise richtig bleeding edge. Also das heißt, ich sag jetzt mal, als das Snowden-Jahr war, ich weiß nicht, dann haben sie hier vorher gesagt, wir reden seit 20 Jahren darüber, dass Datenschutz passieren muss, dass die Regierung das überwachen. Und dann wurde der zum Beispiel, ich weiß nicht, da gab es diese
Plötzlich war es dann so.
Dann zeigten sie diese Präsentation, die von Snowden geleakt worden ist, wo die ganzen verschiedenen Verfahren drin sind, wo sie ja eigentlich nur Slides durchgeballert haben, weil sie gar nicht schnell genug, also weil es hunderte von Slides waren, um es einmal zu zeigen. Und sowas zum Beispiel, da war mir sofort klar, wenn du das auf Video hast, da kannst du in Ruhe mal sagen, Moment, da war doch mal drittes Slide, weil du hast ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit. Und das finde ich, das ist mega wichtig. Ich finde den Ansatz also...
Nicht archiviertes Wissen ist verlorenes Wissen.
Ich kann auch dazu sagen, zu dem Thema, du sitzt dann da und schaust dir den Talk an und machst dann währenddessen noch Arbeit. Transcription ist bestimmt genauso wie alle anderen Jobs hier eine sehr hochkonzentrierte Arbeit und die Leute können währenddessen oft nicht so sehr dem Inhalt folgen, weil sie so sehr auf das machen, konzentriert sind, was sie tun.
Aber er weiß, welchen Vortrag er sich
wieder an, wie du es vorher gesagt hast. Deswegen bin ich oft in Vorträgen, in Sälen oder sonst irgendwo, da schaue mir ja nur einen Stream an, weil ich gerade vielleicht Qualitätskontrolle mache und sage, ah, hier ist ein bisschen Hall oder sonst irgendwas, müssen wir nochmal kurz Bescheid sagen. Dann kriege ich manchmal so einen Ausschnitt und denke mir, oh, das ist ein cooler Vortrag, den schaue ich mir nochmal an. Aber ich bin jetzt seit, vielen Jahren auf dem Kongress, aber ich glaube, das erste war der 26C3 und also seitdem schaue ich eigentlich die meisten Talks zu Hause nochmal nach, weil ich einfach nicht dazu komme und man kommt aus dem Kongress nicht dazu. Und wenn du mit vielen Leuten sprichst, egal ob sie als Engel arbeiten oder nicht, verlassen sich auch relativ viele Leute auf die Arbeit.
Ich verlasse
die hier macht, drauf.
Ja. Oder die alle hier machen, ja. Die ganzen Saalengel, Moderatoren, Heralds etc. Dass das funktioniert mit dem ordentlichen Managen der Talks und dass die dann auch in ein Archiv gelanden, dass man zugreifen kann, weil die Leute das wieder zugreifen
müssen. Ich habe hier gar keine Zeit, um mir irgendwelche Vorträge anzuschauen. Ich bin ja am Podcasten und am Engeln und am Dinge.
Es gibt ja auch seit ein paar Jahren Congress Everywhere, weil die die Hacker und Hexen werden ja auch nicht jünger. Also gibt es mehr mit Familien und mehr mit familiären Verpflichtungen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und so haben sich in den Hackerspaces und Chaos-Treffs über ganz Deutschland ja so schöne Congress Everywhere-Veranstaltungen gebildet, wo man einfach hingehen kann und am Beamer zusammen Talks schaut. Und ich denke, auch das ist so ein Ding, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass das passiert und dass man die Leute nicht abhängt und sie immer noch Teil von der Kongressmentalität oder Kultur sein können, obwohl sie nicht hier sind.
Ja,
und, das finde ich auch. Das ist halt cool, weil viele Sachen passieren auf der Bühne. Ganz viele Sachen passieren noch abseits der Bühne auf dem Kongress. Aber ich denke, dass die Talks auch noch ein wichtiger Bestandteil sind. Das ist auch so ein Ding von dem Kongress und ich bin da...
Na, ohne die Talks gäbe es keinen Bildungsurlaub.
Genau, das wäre auch sowas.
Außer in Niedersachsen.
Genau, oder in Bayern.
Ja, dort, also, wo es Bildungsurlaub gibt, gibt es den Bildungsurlaub wegen den Talks.
Und das kann man dem Chef dann auch gut erklären.
Deshalb werde ich mir nachher auch noch einen Talk anschauen müssen, damit ich nicht lügen muss, wenn mich jemand fragt, ob ich denn was gelernt hätte.
Also ganz ehrlich, unser Podcast, den wir hier gerade machen, der hat mir nochmal viele, viele neue Sachen gebracht. Also so gesehen, ich habe schon genug gelernt.
Ja, ich habe auch wieder über Translation und Transcription Dinge gelernt, die ich vorher noch nicht wusste, was es da alles für Systeme gibt, weil ich weiß auch nicht über alles Bescheid. Haha. Obwohl ich das schon ein paar Jahre mache. Aber interessanterweise ist es wirklich so, dass hier viele Dinge passieren, von denen man nichts mitkriegt. Und da liest man dann später was drüber. Und auch auf den Bühnen passieren viele Sachen, von denen man später erst irgendwie dann Talk liest. Und Ich mag es eigentlich nach, also ich lese halt auch ab und zu mal die eine oder andere Mailingliste und nach dem Kongress sieht man ganz, ganz viele Reviews vom Kongress bei Menschen, die hergefahren sind. Und dann erzählen sie über ihre Erfahrungen, aber linken dann auch oft auf Vorträge, die ihnen gut gefallen haben. Mhm. In Blogs, in Mailinglisten, wo auch immer. Und das ist der Moment, wo ich denke, das ist, warum wir das machen, damit Leute Wissen teilen können. Und nicht, weil ich hier gerne Video mache. Mhm. Klar spielen wir gerne mit Technik. Alle.
Ja, natürlich, ja. Aber ehrlich.
Also, das ist das Gegenteil von dem, was wir hier gerade machen, weil wir nehmen das jetzt auf und wir speichern es ab und ich lade es auf meinen Server und dann lädt es keiner runter.
Aber trotzdem machen wir es. Und das
liegt nicht ein. Da liegt dich ja jemand im Review.
So. Trotzdem machen wir es halt, ja. Also. Ja. Im Vorgespräch hast du mir noch ein bisschen was zu der Historie des aktuellen Systems erzählt.
Ja.
Möchtest du da auch drüber reden? Also wir haben ja vorher schon kurz erwähnt, dass Fem hat es gemacht und dann, also Fem hat es alleine gemacht, quasi.
Genau, also es gab wohl mal eine Zeit, wo von dem Kongress gar nichts übertragen worden ist.
Ganz, das wird jetzt ein größerer Block. Genau. Noch ganz kurz vorweg eine andere Frage. die Leute, die im oder fürs VOG arbeiten, auch das ganze Jahr über,
ja.
Wie sind die der Realität, dem Staat gegenüber organisiert? Seid ihr Mitglieder des CCC zwingend oder seid ihr Mitglieder des C3 VOG e.V., den es dafür extra zu gründen galt? Okay. Gehört das Zeug dem CCC oder dem CCC Event oder jedem privat? Wie seid ihr organisiert? Es gibt ja auch Dinge wie Haft. Ich meine, wenn ihr jetzt da irgendwie so tolles Zeug durch die Gegend, ja. Versicherung oder es brennt was ab und deshalb brennt das Event ab und wird abgesagt oder so.
Ja. Klar, kann ich was dazu sagen. Viele unserer VOG-Crew-Member, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, weil wir dieses Jahr auf dem Kongress im Engelsystem so heißen, sind auch Mitglied im CCC e.V. Einfach. Und sind hier, weil sie Mitglied im CCC e.V. sind und oder sich verbunden fühlen. So. Durch die helfenden Vereine oder Clubs oder auch wie gesagt, Uni-Vereinigung.
Konkret, bist du Mitglied im CCC?
Ich bin Mitglied im CCC,
klar. Tätest du das alles genauso oder wäre irgendwas anders?
Ja, ich habe das auch schon gemacht, als ich noch nicht Mitglied im CCC war.
Ja klar, aber also, wenn es jetzt genau darum geht, dann mit einem Case, mit einem Sprinter durch die Gegend zu fahren, ja. Also fährst du also, ja privat und du bist ja nicht versichert, weil es ist ja kein Verein, es ist nicht ein Arbeitgeber, es ist ja...
Jein.
Wie sieht das in der realen Welt aus?
Genau, also... Genau, rechtlich können wir gleich machen. Erstmal Mitglieder, also Mitglieder sind im CCC, die meisten. Es gibt vielleicht welche, die nur in Anführungszeichen in der FEM sind, aber nicht im CCC. Was aber genauso gut ist, weil die genauso gutes Video machen, das schon viel länger machen als wir und vielleicht sogar besseres Video an manchen Stellen, weil sie einfach viel mehr Erfahrung haben und das ihr Studienfach ist. Dann gibt's halt noch die AGS, die auch ganz viele Erfahrungen von der Uni mitbringen und da gibt's vielleicht auch den einen oder anderen, der nicht Mitglied im CCC ist, aber auch mal bei uns vorbeikommt und mithilft. Mhm. Also gibt's halt manche, die sind vielleicht nicht Mitglied im CCC, aber fühlen sich trotzdem als Teil des C3 VOG, wenn sie hier am Kongress sind und auch das Jahr über mithelfen. So, jetzt die Frage rechtlich. Wenn ein Event durch den CCC e.V. veranstaltet wird, oder einen angeschlossenen ERFA oder nahen Verein. Sei es zum Beispiel die GPN oder die Meta Rhein-Main-Chaos Days, also MRMCD oder das Easter Hack oder. Dann gibt's da oft entweder sowas wie eine funktionelle GmbH, wie zum Beispiel, ich glaube, bei der MRMCD ist das der Fall, oder einen eigenen, also so, dass der Chaos-Treff kein Problem damit hat. Mhm. Oder es gibt halt, oder es wird halt von der Chaos Computer Club Veranstaltungs GmbH oder dem entsprechenden lokalen Verein
dann
mitgetragen oder halt zumindest veranstaltet, weil der, so wie der Kongress von der CCCV GmbH veranstaltet wird, dass man halt eine Entität hat, die im Zweifelsfall versicherungsrechtlich und haftungsrechtlich einstehen kann und es einen CCC e.V., der wichtige Arbeit macht, immer noch weitergibt.
Ja.
Das ist Gott sei Dank noch nie passiert, ja, so in der Art, wie ich mich erinnern kann, dass wir wirklich komplette Havarien hatten, aber ja.
Es gibt ja trotzdem noch die
Es war auch schon so, dass wir draußen, auch vom Kongress nach Hause gekommen sind und im Februar das Easter Hack war und im Lager wurde ein LKW ausgeladen und dann von der Spedition. Und dann hat die Spedition gemeint, ja, aber heute ist mal eine gute Idee, hinten nicht die Klappen hochzuklappen. Und dann fiel halt das Case kopfüber vom LKW, von 1,20 Meter. Und dann war halt alles, was da drin war, nicht mehr so ganz in Ordnung. Und das Case selber, das aus Holz und Metall, ist auch nicht so ganz. Dann muss man sich drum kümmern, dass halt neue Festplatten in den Encoder kommen, der repariert wird, neue Netzteile, bla bla bla. Und das wird dann halt oft von der Veranstaltungsversicherung getragen, die wir halt einfach auch über die CCCV abschließen oder in dem Fall von der Transportversicherung vom Spediteur. Also wenn wir Hardware transportieren,
also da gibt's, schauen, genau. Da gibt es also dann schon irgendwelche Leute oder irgendwelche Instanzen, die sich drumherum um dieses Metakonstrukt unausgesprochen drum kümmern, das alles trotzdem in einem rechtlich versicherungstechnisch...
Also in dem Fall zum Beispiel dieses Jahr habe ich gesagt, Leute, Versicherung ist ein Thema, was wir jedes Jahr haben. Wir werden von der Orga hier, also von der Orga des CC... von Orga des 35C3 dazu aufgefordert, eine Liste mit Seriennummern und Hardware abzugeben, mit Wert, die wir mitbringen, egal ob wir die kostenfrei oder für einen geringen Betrag oder selber mitbringen oder von oder gestellt bekommen haben von irgendeinem Verein oder einer anderen Firma. Und wir haben hier mittlerweile, ich glaube, in diesem am CCC e.V. hier jetzt am 35C3 haben wir, glaube ich, jetzt gerade Hardware von mindestens 8 verschiedenen Unterstützern oder 8 verschiedenen Firmen und oder Vereinen, die uns halt hier was geliefert oder mitgebracht haben. Auch die FEM und die AGS.
Sind da auch so Leihgaben? Also früher hörte man immer dann halt, dass dann die fetten Juniper-Router dann halt geliehen wurden, dann wurden sie
das gerade die Das kann noch besser und beantworten.
Ja, aber bei euch jetzt
bei uns
Leihgaben
nicht, also für Netzwerk, ja klar. Also,
der MDR klar. Parkt ja eh im Hof, da könnt ihr euch ja ein paar Kameras geben oder so.
Nee, der will ja unser Signal.
Oder will man die genau.
der MDR will ja unser Signal. Ah, okay. Deswegen,
VOG, Zulieferer des MDR.
Bitte nicht.
Wenn ich dieses Hochhaus sehe, mitten in der Stadt, da werde ich...
Geil.
Ist also, Hammer. De facto ist es so, wir haben mehrere Leute, die uns für gegen Geld oder auch ohne Geld Hardware geben. Mehrere Firmen und Vereine. Und da bringt jemand was mit. Ja, auch Netzwerk, Audio, Hardware, Kommunikationshardware und so weiter und so fort. Oder wir mieten das. Wir mieten ja auch hier vor Ort Beamer und solche Sachen. Veranstaltungs-PA in den Hallen. Es muss ja auch alles bezahlt werden und es muss ja auch gemietet werden und betrieben werden von professionellen Audiotechnikern. Allein schon, weil man da Leuten das Gehör damit zerstören kann, wenn die PA falsch eingestellt ist.
Oder die PA. Hallen.
Nee, schlimmer ist das Gehör der Leute.
Natürlich.
Die PA ist im Zweifelsfall versichert.
Ja.
Das Gehör der Leute wird schwierig,
ja,
das wieder gegen Versicherungswert aufzuwiegen.
Ja, definitiv.
Und deswegen war in dem, also jetzt für die VOG-Hardware, die wir alle aus verschiedenen Firmen und Vereinen und so weiter mitgebracht haben hierher. Ich dieses Jahr dafür verantwortlich und habe alle Seriennummern zusammen natürlich mit gemeinschaftlicher Kraft mit den Leuten, die dann direkten Kontakt mit teilweise Herstellern hatten oder Unterstützern zusammengeschrieben in der Liste. Ich schreibe denjenigen, der verantwortlich ist für den Kontakt zu diesem Hersteller auf. Wir schreiben auf, welche Seriennummer die mitbringen, welche Geräte genau, und da geht's dann von Mischpult Wert 300.000 Euro bis XLR-Adapter Wert 50 Euro, Seriennummer ABC, in einer Liste, die so ein gefühlt mehrere DIN A4 Seiten füllt, in LibreOffice, und dann geben wir das ab an die Orga des 35C3, an das Projektbüro oder an die Projektleitung hier.
Und die haben einen
Gesamtversicherer inklusive Human- und Veranstaltungsversicherung. Und die schmeißen da diese Liste hin und dann ist die Hardware versichert. So. Und so wird auch normalerweise kleinere Events versichert, nur nicht auf dem großen Stil, wie es am Kongress natürlich ist, weil Versicherung ist hier was ganz anderes.
Würde mich mal interessieren, in welchem Verhältnis zu anderen Veranstaltungen denn die CCC Event GmbH Versicherung zahlen muss. Also wenn sie jetzt seit Jahren denselben Versicherer haben, hier geht ja wenig kaputt oder es wird wenig gestohlen. Was kaputt wird, wird...
Darüber kann ich wenig sagen. Ich weiß es nicht. Da müsst ihr mal die Projektleitung interviewen.
Es wird, nur jetzt rein spekulativ, es wird ja wenig gestohlen. Was kaputt geht, wird geflickt, ist hinterher besser. Also hier gibt's
mit Chef, das Netz geht besser denn je. Was ist hier
los? Ja, es wird halt nichts gestohlen. Es ist halt immer so.
Ja, wenig.
Es kommt halt wenig. Immer auch nur Kleinteile weg, die ja. wir meistens halt dann über Projektbudget wieder rein wieder ja,
also,
ersetzen.
Das also heißt, die Schilder, dass die Scooter nicht public sind, hängt ja nicht umsonst hier.
Ja.
Und hier liegt dann halt irgendwo ein Adapter und jemand nimmt sich einen Adapter, benutzt es, bringt morgen zurück, aber ich bin ja morgen weg.
Ja, im Normalfall ist es halt so.
Für mich.
Auf unseren Bühnen haben wir halt so ein Adapter-Set. So, das ist so im Wert von ein paar 50 oder vielleicht 100 und 150 Euro. Da sind so ganz viele Adapter drin. USB-C, DisplayPort, whatever you need. Du kannst auch mit deinem Mikro-HDMI-Anschluss kommen, dann können wir dich auch adaptieren.
Und der Speaker hat vergessen, den Adapter
abzuziehen
und rennt dann halt weg. Und
adaptiert, genau, der Speaker nimmt den Adapter mit, dann ist er weg. Mhm. So, dann ersetzen wir den halt für 30 Euro. Mhm. Okay, das sind so Dinge, das haben wir eigentlich ab und zu mal. Und meistens kommt der Speaker dann so drei Wochen später bei uns vorbei. Oder auch am nächsten Tag sagt so im Wok und sagt, oh, sorry, ich habe gestern euer Adapter mitgenommen. Hier, bitte. Sorry. Ja, wir hatten dann natürlich auch irgendwo was auf Reserve, klar. Man geht nicht zu so einem Event ohne komplett, ohne Reserve oder ohne Vorbereitung, aber es kommt auch schon mal vor, wie gesagt, dass eine komplette Kiste vom LKW fällt, was dann mehrere 10.000 Euro Schaden sind. Das ist dann schon was versicherungsrelevant ist. Das ist dann
ja halt ein regulärer genau. Versicherungsfall. Halt.
Oder es kommt halt auch schon mal vor, dass während dem Event plötzlich irgendeine Kiste abraucht und das Netzteil brennt oder so. Also, oder halt von diversen Schichten Staub belegt wird, weil es irgendwo im Camp steht, wo Sand durchpfeift. Hm? Und das mögen halt meistens Computergeräte auch kam, nicht
also
so.
Als ich dann den in Oakridge, genau. ich war ja noch nie auf dem Camp, aber als ich ja. in Oakridge das Welcome sah, da gab es ja dann halt diese Aufnahmen aus dem großen Zelt und da ja. saß dann die Mischer und du hast gesehen, wie halt wirklich so eine gefühlt Zentimeter ja. dicke Staubschicht auf irgendwelchen Schiebepotis und sonst was lag. Also ist ja eigentlich ein Krampf für jeden Studiotechniker oder sonst irgendwas. Normal, wenn er solche Geräte dann verkauft, aus Nichtraucherstudio, aus großartige Pflege und wir hatten die und die Hülle drüber. Genau,
also
und dort steht der Scheiß im Dreck.
Gerade zu dem Camp kann ich sagen, da gab es halt dann vom Network Operation Center einen dankenswerterweise mitgebrachten, relativ großvolumigen Kompressor mit Luftreservetank. Und der hat
alle unsere Geräte
nach dem Camp, bevor wir sie verpackt haben, ausgeblasen und hat entsprechend dafür gesorgt, dass der Staub nicht mehr drin ist, bevor wir sie wieder in die Kisten packen.
Und ihr wart ihm sehr dankbar, ne?
Bei dem Nock war sehr dankbar und die Kisten haben heute teilweise noch Staub an den Rädern vom Camp, weil die ja durch den Sand geschrubbt werden. Und das ist wirklich, wenn es da trocken ist, in diesem Ziegeleipark ganz trocken.
Ich stelle es mir viel schlimmer vor, wenn es nass ist.
Ja, aber dann bleibt es wenigstens nicht so schlimm. Also, wenn es vorher gestaubt hat und es wird dann feucht, das ist natürlich richtig doof.
Das ist super GAU.
Aber wenn es nur trocken ist, ist schlimmer, als wenn es 4 Tage nass wäre am Camp, weil dann fliegt der Staub halt nicht so in die Geräte.
Mhm.
Aber das ist jetzt meine laienhafte Vorstellung von Physik und wie Staub funktioniert. Fragen Sie bitte Ihren Vetter.
Ja, klar.
Ja, genau. So. Also wir waren ja eigentlich bei der Bockgeschichte.
Genau, das wäre jetzt nämlich...
Dann hat man noch einen kurzen Abstecher über Versicherung gemacht.
Weil ich mir halt dachte, die Bockgeschichte ist jetzt ja auch... Also die fand ich ja sehr amüsant und im Endeffekt hat uns die Bockgeschichte auch ein Stück weit drauf gebracht, diesen Podcast zu machen. Übrigens, was das Material angeht, was wir im Moment gerade benutzen, da möchte ich mich nochmal bedanken beim Kohlenpott, denn wir nehmen diesen Podcast gerade auf mit dem mit den Aufnahmegeräten und den Headsets des Kohlenpots, der, während wir das hier tun, oben gerade seine Folge 0 präsentiert auf der Bühne.
In der großen Halle.
Ja, da kann man als saarländisch verbundene Institution natürlich mal sagen, Glück auf.
Glück auf, genau.
Ja, so. Ist ja jetzt rum.
Ja, deswegen machen die ja den Podcast.
Apropos Saarland, also man hört, dass du erkältet bist und man hört, dass du sehr lange in Bayern mittlerweile lebst.
Echt?
Kannst du auch noch Blattschwätzen?
Ah jo.
Ei gut.
So, dann steige ich jetzt hier aus, klemm mich mal raus.
Ja, aber die Bockgeschichte, also ich wollte jetzt mich dann das ist eine amüsante Sache, wenn sonst nichts Großes, oder gibt es sonst noch große Themen?
Also,
weil ich würde nämlich, egal welche Themen es noch gibt, die Wockgeschichte genau, würde ich nämlich gerne an den Schluss setzen, weil ich fand die nämlich sehr amüsant. Und
wir können die Wockgeschichte gerne machen. Es ist so, dass es viele Sachen über das Wock zu erzählen gibt, was es jetzt auch schon ein paar Jährchen gibt. Und weil es halt auch so viel, also vielleicht noch als interessanten Fun-Fact, was immer vielleicht so ein paar Leute uns fragen, ach, also so die Most Asked Questions, ich weiß nicht, FAQ. Wie viele Events macht ihr eigentlich so im Jahr? Da gibt es so einen Eventkalender bei uns. Und so grob kann man sagen, startet das Jahr jetzt auch schon gleich wieder 2019. Aber ich bin schon in 2018, es tut mir sehr leid. Meine Fähigkeiten im Scrollen sind schon etwas beschränkt. Wo ist 2019?
Sag mal, Wangelei fuhr ja gerade schnell entlassen. Ich
möchte er wirklich noch gehen.
Ein bisschen was vom Kongress mitbekommen.
Ja, wie er möchte, aber wie gesagt, ja, Wangeleile.
Ich wollte nur sagen, dass ich mich, glaube ich, jetzt mal ausklinke.
Wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn du Kamera inne wirst, hast du, glaube ich, gesagt. Nee, was war Holm?
Ehrlich, ja, ich habe mir das jetzt schon eingetragen.
Wie gesagt, Tag 0.
Tag 0. Hallo, hier, ich.
Im Engelsystem gucken und da sollten dann hoffentlich Infos stehen.
Ja, das kriege ich wohl hin.
Ich komme mit.
Ich finde es einfach spannend. Werde ich noch im hohen Alter auf einmal in Kameraengel.
Und dann sagen wir jetzt mal Tschüss zum Wangeleil, oder wie?
Ja.
Bitte, bitte.
Tschüss, bis
neuer. Also Jungs, Tomek, vielen Dank,
war super
spannend.
Sehr gerne.
Bis neuer.
Ich bin raus.
Piep, piep. So, nach einer 5-minütigen Pipi-Pause sitze ich hier immer noch mit dem Winkelkatzen-Operator Tomik. Und Wangeleile musste leider weg. Jetzt erzählt uns der Blinkekatzen-Operator.
Blinkekatze?
Winkebund.
So ungefähr, ja.
So ungefähr. Er erzählt uns jetzt noch ein wenig was zur Geschichte des VOG.
Ja, trotz fortgeschrittener Uhrzeit und Urpilzstand an diesem, in diesem Podcast, erzähle ich jetzt noch was zur VOG-Geschichte. Also das Ganze fing an, schon lange Zeit, vor langer, langer Zeit. Wenn man auf MediaCCC schaut, wurden immer schon Aufzeichnungen von dem Kongress gemacht. Und zwar die ersten, die es da so gibt, sind vom 17C3. Damals meines Kenntnisstand oder meines Wissens nach noch mit der Hilfe von der FEM schon, beziehungsweise waren das noch auch VHS-Kassetten, die einfach mitgeschnitten worden sind, wo die dann plötzlich irgendwo aufgetaucht sind in Berlin und dann wurden die von uns noch nachdigitalisiert. Also 17C3 galt meines Wissens nach lange als verschollen und dann sind plötzlich so ein paar VHS-Kassetten aufgetaucht.
Okay.
Das haben wir dann wieder digitalisiert mit großem Dank an die Leute von der FEM, die uns da auch Analog-Hardware noch zur Verfügung gestellt hatten. Und an Leute in Berlin, die fleißig VHS-Kassetten per Kassettenjockey gewechselt haben, nächtelang.
Digitalisiert man sowas heute dann auch immer noch in Echtzeit? Oder?
Leider ja, weil die VHS-Kassette spielt ja in Echtzeit.
Ja, die könnt ihr auch schneller spielen, aber,
ja, aber
gibt es da keine High-End-Special...
Das mag es vielleicht geben, aber ob das dann so gut wird, weiß man halt nicht. Mhm. Weil so ein Band, was schon irgendwie 30 Jahre im Keller liegt und ja, alle gedacht haben, wäre verschollen, da will man jetzt auch keine Speed-Digitalisierung riskieren, damit es dann kaputt ist.
High-Speed-Dubbing.
Irgendwie sowas.
Gab es bei Kassetten.
Seit dem 17C3 kann ich in unserem Archiv auf mediaccc.de dann keinen Kongress mehr finden, inklusive dem jetzt stattfindenden, der nicht aufgezeichnet wurde. Und das Video Operation Center des Chaos Computer Club hat sich da so parallel dazu geformt. Das heißt, erst waren da Leute, die haben das auf Video aufgezeichnet. Wer es genau war, weiß ich nicht mehr, weil ich nicht dabei war. Seit 2005 ungefähr, also seit dem 22C3, ist die Forschungsgruppe Elektronische Medien der Technischen Universität Ilmenau, FEM kurz, die mit dem blauen Logo auf gelbem Grund, die ihre Banner auch immer hängen hatten, auf dem Kongress und machen da Livestreaming und auch Recording und haben das immer mal wieder veröffentlicht. In den Shownotes und wahrscheinlich dann auch für euch in den Shownotes gibt es zwei Links vom 24C3, das sind also zwei Jahre später, weil 22C3 war 2005, genau, und dann 24C3 war dann so, dass die Frustration ein bisschen hoch bei den Zuschauern schon damals, dass sie dann so 2007 Streamdumps hatten und auch bei den FEM und dann auch schon ein paar Chaos-Videoleiten war die Frustration ein bisschen groß, dass man immer so komische Streamdumps hatte, wo die Qualität nicht so gut war und dann das Recording zum Releasing aber so lange gedauert hat. Und da hat sich dann ein uns bekannter Blogger eingeschaltet aus dem Chaos-Umfeld, nämlich der Fefe, und hat auf dem 24C3 parallel zur FEM Videos aufgezeichnet. Da gibt es ein kurzes Interview von ihm vom Januar nach dem Kongress, wie das so gelaufen ist mit Netzpolitik, der ist in den Shownotes, und auch der Abschlussbericht FEM und Fefe auf dem Kongress selber, wie heute neu genannt Infrastructure Review, damals noch Abschlussbericht, ist auch noch online zu sehen. Und da kann man so ein bisschen sehen, wie damals das Ganze gestartet ist und wie aus dem Chaos-Umfeld Leute gedacht haben, hey, ihr kennt euch gut mit Video aus und mit VHS-Technik und mit allem, was gerade so drum und dran ist und mit digitalem Video und wie man das in einen Rechner kriegt vielleicht. Und Leute von aus dem Chaos-Umfeld, von unserem Umfeld, kennen sich mit Software-Autos und können vielleicht da aushelfen. Und lass uns doch mal diese beiden Kompetenztöpfe in einen Topf schmeißen. Das Ganze war dann so 2007, 2008, dann ging so ein bisschen Zeit. Ich glaube, dann waren schon einige dabei auch. Und dann gab es da so Kontakte zwischen FEM und CCC. Und genau können das die Leute erzählen, die damals dabei waren. Und dann gibt es ein Event im Jahr 2010, fast forward, also 4 Jahre später dann. Das war das Easter Egg 2010. Und das hat damals der Andi gemacht bei uns aus dem VOG. Und der ich damals frisch im bayerischen Raum unterwegs war, als Student, hat er mich dann auch gefragt, ob ich vielleicht da mithelfen will. Und da habe ich dann gesagt, na klar, Kamera ausschalten, live mischen, alles kein Problem. Da hat man dann so einen H264 Hardware Encoder an PowerMax mit Firewire und Boinks TV in der Beta-Alpha-Version. Und es ist regelmäßig abgestürzt und die hatten uns das auch zum Testen gegeben und die Backup-Recordings gingen nicht, weil sie die Software in der Beta-Version die Dateien nicht lesen konnte. Und dann hatten die so Live-Patch während des Easter Hack am Sonntag ausgerollt, damit wir in unsere Backups-Recordings drankommen und die dann wieder veröffentlichen können. Und das war dann auch erstmal für die erste Zeit, ich glaube auch für einige Zeit, einer der ersten Events vom CCC, die in Full HD und in H264 aufgezeichnet, gestreamt und auch hochgeladen worden ist, wenn ich mich richtig erinnere. Danach ist man wieder auf das DV-Setup zurück, weil es einfach von der Rechenleistung her noch nicht möglich war, das in Open Source und auf ohne Hardware-Encoder zu machen.
H264 ist ja schon schmerzhaft.
H264 Hardware-Encoder ist schmerzhaft, auch in Software und in Hardware, aber in Hardware vor allem auch, weil man dann diese Firewire-Anschlüsse gebraucht hat und das dann gab es nur komische Mac-Treiber und solche Dinge. Kann ich mich noch erinnern bei den Geräten, die wir damals hatten. Und Boinks TV gibt es, glaube ich, auch noch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heute heißen. Ja, dann gab es auf der ICMP 5, ne? Das ist auch schon ein paar Jährchen her, im gleichen Jahr, einen Vortrag vom Andi und da haben sich dann einige VOG-Leute getroffen, nämlich die Gründerväter sozusagen, der Peter und der Andi. Also der Peter, so ist der Nickname, der Peter und der Andi. Und haben sich dann über die FrostCon, die damals auch schon sehr aktiv war mit wir wollen ins Internet und wir wollen unsere Vorträge aufzeichnen, Meise mit ans Boot geholt und auch dann über die Gulasch Programmiernacht in Karlsruhe. Es gab über Deutschland so ein paar Leute, die gleichzeitig im Jahr 2010 erkannten, jetzt ist die Zeit, wo das irgendwie wohl funktioniert im Chaos-Umfeld. Hat dann Florolf mit dazu kam. Und das waren so die 4 ursprünglichen Mitglieder des C3 VOG, kann man wohl so sagen. Und die sind auch heute noch alle dabei. Und haben alle, soweit ich weiß, noch viel Spaß dran. Und helfen, auch wenn sie teilweise nicht hier sein können, remote mit. Und bei jedem Event, wo man Fragen hat, wo irgendwas kaputt ist, wo vielleicht ein älteres Skript mal hängt, wo man vielleicht sagt, okay, das sieht so aus, als wäre es noch 2011 oder sonst sowas, was normalerweise nicht mehr in Benutzung ist. Aber da wissen auf jeden Fall diese Leute auch noch Bescheid und sind auch gerne auskunftsfreudig und wissen natürlich alles und vieles. Ich war da 2010 so eine Art Gastbesucher, als man könnte heute sagen, ach, der Videoengel vom Münchner Easter Hack, weil ich war, glaube ich, der Einzige. oder einer von 2. Und dann kam so ein Camp 2011, da war ich auch nicht im Einsatz, da habe ich andere Sachen gemacht, da war ich zwar, aber da musste ich erst einmal irgendwie mich selber in der Chaoswelt zurechtfinden. Ich war dann seit 2007 das erste Mal auf dem Chaos-Event im Camp 2011, dann das nächste Camp und dann war ich auch im Hackerspace, den haben wir mit aufgebaut, da hatte ich viele Dinge zu tun, aber nichts mit Video. Und da gingen dann so CCC-Camps ins Land und wo auch schon so ein VOG, ein physikalisches VOG existiert hat zum ersten Mal, also nicht nur als lose Gruppe, sondern so ein wirklicher Schiff-Fracht-Containerstrand, wo vorne VOG dran stand, 2011. Und am 28C3 waren dann auch die Frostcon-Leute aus Bonn mit dabei und oder Hochschule Rhein-Sieg und haben da auch mitgeholfen und dann FEM und VOG alle zusammen Streaming und Recording gemacht. Und 2012 kam dann irgendwie so das Thema, sollen wir dann auch bei der Frostcon gegenseitig natürlich aushelfen, weil wenn die uns helfen, helfen wir denen vielleicht dann auch. Mhm. Ne? Und dann kam der 29C3 natürlich als großes Event. Und im Jahr 2013 gab es dann schon ein paar mehr Events. Auch so kleinere Events wie MRMCD oder ja Trollcon, Hackover kamen dann plötzlich auf. Also alles noch relativ frisch eigentlich. Und dann war 2014 so, das denke ich, das Jahr, wo vieles im VOG plötzlich durchgestartet ist. Da gab es dann plötzlich Hardware, weil das sich über die letzten Jahre dann so aufgebaut hatte. Auch schon im CCC. Es waren dann viele Events, die gestreamt werden wollten. Die FOSGIS, also Free and Open Source Conference for Geo Information Systems, wenn ich das richtig habe. Dann ja Easterhack, Europe, Python, Datenspuren in Dresden, also so, wo dann so auch die ganzen Events, die schon länger im CCC existieren, auch gemerkt haben, wäre cool, wenn wir das auf Video hätten. Und dann kam finally der, nach dem 30C3, der eher noch, denke ich, schon auch noch sehr viel davon abhing, dass die FEM-Leute uns sehr, 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 sehr unterstützt haben. Und heute immer noch, hängt immer noch viel von denen ab. Mhm. Kam dann aber der 31C3, wo es dann halt so viele Leute aus dem Chaos-Umfeld auch reingezogen hat und da wurde ich dann auch angesprochen, weil ich ja schon mal 2010 am Anfang mit dabei war, ob ich mir das vorstellen könnte, so im Saal ein bisschen mit aufzubauen, zu verstehen, wie die Technik funktioniert und dann entsprechend mitzuhelfen, wenn im Saal was kaputt geht, die Sachen zu reparieren und vielleicht auch mal drauf zu schauen, was an den Streams so rauskommt und ja, zu gucken, was so weitergeht. Ja, und ab dann kam 2015 und Folgende. Da war ich dann eigentlich immer mit dabei, wenn es irgendwie für mich möglich war, zeitlich. Es stehen jetzt auch einige Events so in unserer Historie drin, die ich, wo ich selber definitiv mit dabei war. Und unter anderem einen, wo wir wieder viel Hardware verbaut hatten, weil es in Braunschweig war. Bei unseren Freunden von der AGS in Braunschweig an der TU. Es war damals da nicht an der TU, aber in der Nähe. Und da hatten wir natürlich viel Hardware von denen im Einsatz, inklusive ganz toller Audiotechnik, auch mit LKW-weise Ladungen, die halt irgendwie da vorhanden sind. Und dann war auch das CCC-Camp in 2015, wo das VOG danach wieder einen eigenen Container hatte und dann richtig viel noch produziert. Und da hatten wir auch noch die, wie gesagt, damals die ganzen Hardware-Mischer-Zeiten, weil wir wieder Full HG produzieren wollten auf den großen Events. Mhm. Aber parallel die kleinen Events haben wir weiterhin in DV produziert, also in Nicht-HD. Mhm. Und danach, 2016, 2017, sind so die Jahre, wo so langsam dann das Thema VOG2Mix, VOG2Core sich entwickelt, bis zum Stand, wo wir heute sind, dass wir alles auf dem Kongress mit VOG2Mix
in HD
und in Full HD nach außen fahren, über eine Open-Source-Software, die dann aus dieser Community mit, wie gesagt, Maintainer, vor allem Mastermind raus entstanden ist.
Und das nur, weil Fefe gesagt hat, ich kann es besser.
Genau, weil nicht nur bei Fefe, weil so in der Community im CCC die Idee entstand.
Können wir besser.
Das können wir doch auch unterstützen mit unserer Software. Und irgendwie die Software-Seite müssten wir doch schneller hinkriegen. Also ich glaube, das größte Problem auch bei den folgenden Kongressen, also das war ja nicht so, dass seit dem 23C3, 24C3, 25C3 alles sofort da war. Mhm. Nicht so wie heute vielleicht.
Nee, das weiß ich auch noch von, also komme jetzt erst seit 3 Jahren überhaupt auf den Kongress. Ja. Davor habe ich halt 5-6 Jahre lang die Streams geschaut, wo es denn ging.
Genau,
und zwischenzeitlich ging es dann halt eben auch oft nicht früher. Und jetzt so gefühlt seit 5 Jahren, also seit 3 Jahren bin ich jetzt selbst da, aber so seit 3 oder 4 Jahren davor hat es halt konsequent funktioniert.
Genau.
Also und, davor war es halt so eine Glückssache.
der ist dann so, dass dann in diesen Jahren ja viele Streamdumps noch gab und das halt dann auch immer mehr oder minder gut war, weil manche Sachen halt im Stream waren, die vielleicht nicht veröffentlicht werden sollten, wo Menschen durchs Bild laufen etc. Das war von unserer Seite das, was uns dran gestört hat. Und wir wollten das auch lösen, dass wir da schneller veröffentlichen können. Und das andere Seite natürlich die Zuschauer auch gestört hat, dass die Videos so lange nicht da sind. Dann vielleicht im Sommer oder Ende des Jahres irgendwelche Videos vom Kongress kommen, wo dann schon fast wieder der neue Kongress ist, wenn man es jetzt mal ein bisschen lustig sagt. Ne? Das hat sich stark geändert. Dazu kann ich eine kleine Anekdote zum heutigen Kongress noch erzählen.
Wann kommt 4K?
Nie. 4K haben wir letztes Jahr einen Test gemacht, tatsächlich. Wir hatten einen 4K-Stream, wir hatten da Slides, wir hatten da tatsächlich hochgescalte Slides.
Aber es hat halt keinen Mehrwert.
Und es hat halt für unsere spezielle Art des Recordings, wir sind sehr, sehr gut im Vortragsrecording. Sobald es an Theateraufzeichnungen geht, Skispringen, Musicals, Konzerte, Rock, Hip-Hop, was auch immer euch gefällt.
Alles, wo 4K Sinn
macht. Alles, würde. Wo vielleicht 4K Sinn macht und auch mehr Technik, mehr Kameras, mehr gute, sehr, 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 sehr gut schnell geschulte und Intercom geschulte Kameramänner, die Profis sind, notwendig sind, ist vielleicht das VOG nicht der richtige Ansprechpartner. Also wenn wir sowas schon mal machen, auch wie zum Beispiel eine Band aufzeichnen auf einer MMCD oder einen Lounge-Stream machen oder so, nebenbei. Aber man sollte dann trotzdem bei solchen Events vielleicht unsere Freunde von der FEM anrufen, die das an ihrer Uni oder an der AGS, die das an ihrer Uni einfach
studieren, forschen
und jedes Jahr in ihren Teams machen. Weil bei denen an der Uni sind Konzerte, da ist Skispringen, da sind Autorennen, da sind irgendwelche internationalen Tage, da gibt's Reporter, die laufen durch die Gegend, machen jede Woche ein Magazin für das Uni-Fernsehen und da sind Kameramänner, die wissen, was sie tun und nicht nur auf die spezielle Situation des Vortragsaufzeichnens sehr gut sind.
Aber jetzt bei Vorträgen wäre 4K ja eh.
Genau, bei 4K brauchst du
eigentlich nur Waste of
Traffic. Die Idee, die wir mal hatten, ist natürlich, dass du 4K so machen könntest, dass der Nutzer sich theoretisch, wenn man immer Picture-in-Picture macht, noch ein Full-HD-Bild des Speakers anschauen könnte, wenn sein Monitor groß genug ist und trotzdem die Slides noch in 4K sieht, was natürlich schon geil wäre. Aber dann muss man wieder sehen, wir haben jetzt Hardware, die upgraden wir oder updaten wir natürlich auch, wenn möglich, alle ein, zwei Jahre, weil die Rechenleistung es auch erfordert, mit mehr Streams, mehr Übersetzer, mehr und so weiter und so weiter. Aber da 4K auf den CPUs zu rechnen, das stresst die CPUs auch ordentlich. Und zum Thema Releasing Time kann man sagen, früher waren es ja so teilweise Monate, Wochen und mit jähen Streamdumps gesegnet teilweise. Heutzutage ist die meisten Events, die wir verlassen, am gleichen Tag noch online oder innerhalb der nächsten Woche. Das ist auch, glaube ich, unser Anspruch. Und wir sehen aber, der Anspruch von außerhalb ist mehr so Video on Demand. Weil, deswegen haben wir auch sowas wie Relive, Und aber auch für die hochqualitativen Videos gibt es mittlerweile Abnehmer, also die nicht Relive sind, sondern also Streamdumps, sondern dann auch schon fertig encoded. Weil am Tag 1 riefen die Presseengel bei uns an und fragten, wann denn jetzt endlich der Opening Talk released wäre vielleicht. Weil die Pressevertreter wären schon so ein bisschen nervös, die bräuchten das, um ihre Meldungen reinzuschneiden. Weil die verlassen sich jetzt mittlerweile drauf, dass da Content kommt. Und stellen keine eigenen Kameras teilweise mehr auf.
Was ja auch sehr erfreulich ist, da muss man auch nicht prüfen, was sie filmen.
Richtig, genau. weil es ja eh stressig, da muss man da jemanden daneben stellen und so. Aber das ist ja sehr spannend halt, das war dann so, da klingelt dann so um.
Es ist ja auch den Menschen der Presse gegenüber Telefon. Recht diskriminierend, wie die hier behandelt werden.
also, da kann man jetzt.
Nur weil jemand jetzt Kabelaffe beim MDR eine Ausbildung macht, muss er ja nicht so diskriminiert werden, wie es denn wird. Also, ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber ich wäre ungern jemand von denen, wenn dann halt vier Securities um mich rumlaufen und mich beobachten. Also
aber man kann ja bei uns filmen, wie auch gestern schon die Frau Trussel, glaube ich, im Interview nochmal gesagt hat und auch irgendwo auf Twitter. Wenn man sich an die Regel hält, die hier einfach nur mal existiert, dass die Menschen nicht gefilmt werden möchten, die hier sind. Und das sollte die oberste Regel sein und die bringen wir auch jedes Jahr wieder bei. Und klar, mal läuft jemand durch den Stream, man kann nicht alles verhindern. Trotzdem ist das unsere oberste Regel, die der CCC so hat und die auf allen Chaos-Veranstaltungen gibt, dass Leute ohne ihre Erlaubnis nicht gerne gefilmt und nicht gerne fotografiert werden möchten.
Ja.
Und auch nicht sollen. Und ja. Wenn das nun mal eine Vorgabe ist, die der Veranstalter gerne hätte, kann man sich als Presseteam da, glaube ich, relativ einfach dran halten und nur die Bühne filmen. Ja. Es scheint so zu sein, dass in den vergangenen Jahren dieses Privileg, dann trotzdem hier zu filmen, oft nicht so nett genommen worden ist und dann trotzdem ausgenutzt worden ist und Leute irgendwo rumgelaufen sind, was dazu geführt hat, dass man diese Presseengel eingerichtet hat. Mhm. Und da bin ich vollkommen wertfrei in dem Thematik. Das war eine Problemlösung, die musste der Organisator wahrscheinlich ergreifen oder die Orga, um das Problem im Griff zu halten und um diese Policy durchzusetzen. So, das ist weder positiv noch negativ. Man sieht aber trotzdem ein Kamerateam, das 3 Jahre den CCC verfolgt, auf allen Events oder auf vielen Events, was bunte Westen anzieht und alle Leute vorher fragt, ob sie denn gefilmt werden dürfen.
Bekommst trotzdem
hin. Bekommst trotzdem hin, ach, die auch Leute filmen.
Ja, ja, ja.
Also es sind nicht alle Leute auf dem Event kamerascheu. Lustigerweise waren dann auch Kameraengel und Leute am Mixerpult dabei, was mich sehr gefreut hat, weil gerade diese Leute hinter den Kulissen, die man so selten sieht, sind gar nicht so kamerascheu. Die machen halt ihre Arbeit und man sieht sie halt einfach nicht, weil sie hinter der Bühne sind. Und das hat mich sehr gefreut, dass da viele Leute auch dabei waren, die ich kenne, die ich vielleicht auch, ja, bei mir danach vielleicht mal im Engeltraining waren oder sonst irgendwas und dass man da einfach viele, viele Impressionen hat in diesem Film, der generell ganz cool ist, den finde ich. Und dass dieses Vertrauen halt auch nicht missbraucht worden ist, so, dass wir da entgegengebracht haben als Community. Und ich denke, wenn man sich da so verhält, dann funktioniert das auch. Und da denke ich mir, ist halt die Kritik, die jetzt teilweise Pressevertreter öffentlich auch an uns als Club und an uns als Verein da äußern, nicht immer ganz angebracht, weil die Presseengel sind dazu da, um die Community zu schützen und nicht dazu da, um unser Event nicht öffentlich darzustellen.
Wir machen ja, den Kongress, weil wir hier auch. War das letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr, als dann halt irgendwie Bericht über das Event hat, also über den Kongress, und es war halt irgendwie eine Minute Bericht und 15 Sekunden dieser Minute ging es halt darum, mit dem entsprechenden Videomaterial, mit dem rausgezogenen Korkstecker an der Überwachungskamera, das war nur in Hamburg, 15 Sekunden davon ging es halt darum, die Kameras sind abgeschaltet.
Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr gab es das auch wieder. Da finden
892 Stunden Fachvorträge der Besten, der Besten, der Besten der Welt statt.
Ausgesucht.
Ja.
Genau.
Zu einem Eintrittspreis von knapp über 100 Euro. Mit einem.
Den die Presse im Zweifel nicht bezahlen muss.
Mit einem 24-7. Mit einem 24-4 Rundumprogramm. Mit geilen Ideen, mit geilem Scheiß, mit allem drum und dran und eine Minute Sendezeit und 15 Sekunden werden dafür aufgebracht, die Kameras sind abgeschaltet. Bullshit.
Ja, also, da ist halt, man hätte halt so viele Interviews in diesen 15 Sekunden drehen können.
Alles machen können.
Mit vielen Leuten, die da Vorträge gehalten können.
Ja.
Oder gehalten haben.
Ja.
Und aber ja, aber das war so,
das von, Einzige,
was um mal zurück ist, auf die Geschichte zu kommen, war das halt dann so die Evolution im relativ, für mich auch relativ schnellen, also ich habe jetzt nochmal alles so durchgelesen für heute, so ein bisschen, ne, dieses heute vorher in Vorbereitung dann jetzt, und es ging echt schneller, als ich gedacht hätte. Und eigentlich waren das jetzt erst ein paar Jahre und jetzt, wie gesagt, rufen Leute an und wollen halt so ein Video haben nach 2 Stunden, weil sie müssen es halt in ihren Blogbeitrag reinknöppeln. Und das ist schon ganz.
Das heißt aber auch, ihr werdet auf Augenhöhe angesehen von denen. Also ihr habt ein.
Ja, ja, also es werden auch mittlerweile Audiosignale von uns angefordert aus den Räumen, weil dann muss man ja keine eigenen Mikrofone stellen.
Ich meine, es macht ja auch Sinn, wenn ich eine perfekte Beschallung im Saal habe, wenn ich eine perfekte Beschallung im Stream habe, muss ich ja nicht noch mit meinem egal wie teuren Mikro rumhampeln und irgendwelche Kalibrierungen und sonst irgendwas machen.
Das wobei wir dann auch Quatsch. Nicht immer alles erfüllen können und dann auch sagen, okay, wenn ihr den O-Ton jetzt so und so braucht, dann stellt halt euer Mikro in den Saal oder wie auch immer. Also das ist halt auch immer eine Abwägung, wie viel kann man noch machen als Team und wie viel bringt uns von unserem Weg ab bei der eigentlichen Aufgabe, dass auf media.ccc.de und auf streamingmedia.ccc.de ordentlicher Content läuft. Ja. Da muss man vielleicht dann auch nochmal erwähnen, dass media.ccc.de ja ein Projekt ist, was von vielen Leuten nach benutzt wird und von vielen von uns ja auch. Und was aber tatsächlich auch von vielen Entwicklern noch von ein paar Core-Entwicklern getragen wird, die das auch mit Leidenschaft machen und immer wieder auf verrückte Ideen eingehen und wo auch aus der Community so schöne Dinge dann plötzlich auftauchen, wie die Timelens-Geschichte, die wir dieses Jahr mit reinbauen konnten, weil auf der MRMCD und schon davor ein Entwickler, und jetzt habe ich leider seinen Nickname vergessen und das tut mir sehr leid, ihr lest das bitte alle nach. Und zwar die Domain dafür ist, soweit ich weiß, timelens.org. Aber ich sage es jetzt hoffentlich nicht falsch. Ich glaube. Jetzt weiß ich es natürlich wieder nicht. Naja, das werden wir nochmal in den Shownotes nachreichen. Ah, genau. Timelens.io. Ging alles zurück und behaupten das Gegenteil. Genau, man hat ja heutzutage IO-Domains. Auf Timelens.io könnt ihr coole Sachen nachlesen, wie dieses Timelens funktioniert. Und dann gab es dann plötzlich für unser Projekt VOG2Web. Wir haben ja neuerdings das Naming seit ein paar Jahren, dass alle unsere Projekte mit VOG2 anfangen. Mhm. Und deswegen gibt es VOG2Web, was media.ccc.de ist. Es gibt VOG2Core, VOG2GUI, das sind so die Core läuft auf dem Encoder, GUI ist das, womit der Mischa arbeitet, und solche Dinge. Mhm. Da haben wir so ein Naming-Pattern. GitHub.com/VOG ist unser Git-Repo, wo man das auch alles nochmal anschauen kann. Und unter anderem sieht man dann auch für VOG2Web den Pull-Request für Timelens in näherer Vergangenheit, der da eingebaut worden ist und dieses Jahr jetzt dann auf dem Kongress zum ersten Mal auf dem Kongress produktiv läuft, wo er so schöne Overview-Bildchen kriegt, die so pro Video 5 bis 8 Minuten Rendering-Zeit auf unseren Encodern, also auf unseren, in unserer Encoder-Cloud in Berlin, in so einem kleinen Blade Center da wegnehmen und dann
ich habe mein Video gesehen, so klein ist das gar nicht.
Genau. ja, so 5 bis 10 Minuten Encoding-Zeit nehmen die weg. Die sind halt auch ganz gut, die Encoder, und relativ schnell. Mhm. Und dann bauen die da ganz, ganz viele kleine JPEGs draus und dann kann man da drüber hovern und kann dann da reinspringen, wo man gerne reinspringen möchte. Man sieht dann auch Folienwechsel, man sieht dann auch so Dinge, wenn einer einen ganz langen Teil der Speaker eingeblendet ist und solche Dinge.
Also quasi das, was man sieht, wenn man bei YouTube mit der Maus über die Time...
Genau, nur ein bisschen bunter und ich finde auch ein bisschen schöner. Hm? Aber das ist ja oft so bei Open-Source-Projekten, dass die dann plötzlich irgendwie nochmal einen oben draufsetzen.
Naja, das...
Und wenn man das anschaut, dann wollte halt der Entwickler von dem Tool, das so jetzt meine Erinnerung, das auf media.ccc haben und hat von sich aus schon einen Pull-Request vorbereitet, kam dann bei uns vorbei und dann hat er noch Hilfe gekriegt von jemand anderen oder so und von uns dann auch noch und jetzt ist es dann auf dem Kongress deployed und auf der MMCD gab es da einen Test dafür. Und das ist halt Timelens.io, jetzt neu auf media.ccc.de und macht hoffentlich in Zukunft eure Videos schön. Ob wir es auf allen Veranstaltungen einsetzen werden, weiß ich noch nicht, weil es halt auch Encoding-Leistung braucht. Aber definitiv sind die Encoding-Profile dafür jetzt da, die wir haben. Und ja.
Jetzt kostet Encoding-Leistung ja auch Strom. Ihr habt das Rechenzentrum, das läuft immer. Also Media.ccc läuft auch auf dem Ding.
Media.ccc läuft nicht in Berlin, sondern im Nordrhein-Westfalen. Aber
auch auf einem eurer...
Auf einem gesponserten Rackspace, ja.
Gesponsert ist das.
Ja,
also ich meine, das Zeug,
also der Server, der ist irgendwann mal, soweit ich weiß, gekauft worden, aber der Rackspace und die, okay. Wir kriegen in Berlin über den Community AX kriegen wir da Sponsoring für die Bandbreiten und für die Internet-Uplinks und Strom ist, soweit ich weiß, auch durch ein Sponsoring gedeckt, aber löchert mich nicht fest.
Ja, wir sind ja schon, also ich meine, ich mache jetzt selbst Administration, eine kleine Firma, wir haben einen kleinen Schrank, aber ich weiß, wie viel Strom er kostet im Jahr und das ist halt, und der
nicht so
hat
ohne.
Halt deutlich weniger zu tun als eure.
Und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, dass wir immer wieder auch an so einem Kongress zum Beispiel eine Infrastruktur hinstellen können, die halt alle User zufriedenstellt.
Ist ja schon überprofessionell.
Naja.
Ja, halt irgendein kleiner Spartensender, Kanal also, oder sonst was, könnte sich das, also er wird es nicht finanziert bekommen.
Naja,
er müsste
wir
ja
leben
auch die
natürlich
Software
auch
kaufen,
davon,
er müsste ja auch die Leute bezahlen, genau. Er müsste die Profis bezahlen.
Also, welche Leute? Wir machen das doch alle freiwillig.
Nee, jetzt irgendwie, ich rede jetzt von irgendeinem, wenn jetzt hier
also, wenn Spartensender
Kanal
jetzt
28, machen, Leipziger genau. Kanal 28 oder sowas.
Also auf einem ähnlichen Level machen das halt
also
Studenten.
Nur mit Sparkassenbandenwerbung bekommt man das ja nicht.
Genau, genau. Also auf einem ähnlichen Level machen das halt so Studentensender und die kriegen das halt hin, weil halt die alle Studenten relativ günstig oder kostenlos arbeiten.
Ja, und die stellen den Server dann halt einfach als hätte der Uni und da kostet der Strom ja nichts.
Genau, und für einen Spartensender ist schon
deshalb gibt es die
schwierig,
nicht.
Schwierig, ja. Die gibt es halt nicht so viele. Und wenn, dann müssen sie halt schon auch eine Sendelizenz haben, also auch ein Kabel-TV oder so, also dass sie halt Reichweite nachweisen können, für diese Werbegelder kriegen.
Ich weiß noch, bei uns im Saarland gab es ja früher dann halt auch einen Privatsender, SaarTV. Und die hatten ja konsequent das Problem der dass nicht lippensynchron war. Permanent.
Kann mich nicht immer. So wirklich daran erinnern. Ich weiß, es gab diesen Sender, aber.
Also ich habe da auch wenig davon, wenn ich mal was sah, es war nie synchron. Ja, also das
man muss halt ja schon sagen, also dass dann vielleicht so zu einer Zeit war, wo das alles noch nicht so ganz einfach war.
Es ist ja schon ewig her, also genau. Vielleicht das falsche Produkt gekauft oder sonst irgendwas.
Ja,
aber
man ist manchmal auch Opfer
der nachfolgenden Technik. Wenn ich mir dann halt den Open-Source-Krempel anschaue, ich habe mich jetzt eben in der Pipi-Pause habe ich mich mit dem StudioLink-Menschen unterhalten. Über StudioLink machen wir unsere Podcasts dann halt, wir sehen uns ja nie, wir machen das ja komplett über StudioLink.
Ja.
Wir streamen.
Außer am Kongress.
Wir nach Möglichkeit streamen wir ja dann auch die Sendung live dann noch ins Netz, auch über StudioLink. Und bei irgendeiner neuen Version unter Linux gab es dann halt dann irgendein Problem, dann schreibst du ins Sendegate-Forum, ich habe das und das Problem, hat das sonst noch jemand? Und dann schreibt dir halt dann der Entwickler zurück. Und sagen, guck mal, hier ist ein Link, das ist ein Patch, das sollte jetzt funktionieren. Und da hast du halt dann 10 Minuten später hast du eine Lösung. Das bekommst du halt bei hier beliebige Firma einsetzen, in der Regel nicht. Ne?
Ja, man muss ja dazu sagen, dass alle Leute oder alle Hacker und Hexen hier im CCC-Umfeld unterwegs sind. Ich glaube, in jedem OC das machen, weil sie sich, also in jedem Operation Center, das machen, weil sie sich sehr dafür interessieren, was sie da gerade tun, dass der auch für sie eine Art Herzensaufgabe ist, vielleicht, wenn man das mal so ausdrücken kann.
Und sie sind halt schon satt, bevor sie damit anfangen. Das ist halt die andere Sache.
Und die, man macht die dann auch was, also wirklich daran interessiert sind, dass diese Aufgabe bestmöglich gelöst wird.
Und sie sind halt schon satt, sie müssen es nicht tun, um den Kühlschrank zu füllen.
Genau, und die meisten machen es halt unendgültig, weil sie einfach sonst irgendwie in der IT oder sonst wo auch immer ausreichend Geld verdienen. Das ist was man so als natürlich so primäres Setup wahrscheinlich sehr selten vorfindet. Und das ist auch eine Besonderheit der Community und da können wir halt auch wahrscheinlich alle sehr glücklich sein, dass wir nicht drum kämpfen müssen, während wir hier auf dem Kongress drum hängen, dass daheim der Kühlschrank voll bleibt oder so, ja. Ist halt so.
Dieses Community
ist aber halt kein Granted Gift.
Das ist halt dieses Community Ding und ja, wir tragen das, wir machen das, weil es ist halt einfach das, was uns Spaß macht und das finde ich halt richtig geil. Wo ich noch interessiert dran bin, das habe ich mir eigentlich für diesen Kongress vorgenommen, das werde ich aber nicht mehr schaffen. Beim nächsten Mal oder auf dem Camp vielleicht, da ist auch vielleicht die bessere Atmosphäre für sowas, werde ich das versuchen, da werde ich mal zum ZERT gehen, denn du bist Techniker. Generell, ne? Also wenn man es in irgendwelche Sparten, Schubladen einsortiert, du bist Techniker und du machst Videokrempe. Videokrempe darf generell auch jeder tun. Im ZERT rennen Ärzte rum. Und ich würde mich gerne mal mit einem Arzt unterhalten, was denn die Intention eines Arztes ist.
Ja.
Ne?
Also jetzt hier, Rettungssanitäter oder so, also hier sitzt ein Techniker am Tisch, der ist ausgebildeter Rettungssanitäter oder Rettungsassistent, also der kann und darf solche Dinge halt tun, aber das war halt sein Hobby. Arzt ist man ja nicht als Hobby. Da bin ich auch mal interessiert dran, was.
Ja, da kann ich ja dann reinhören und
solche lernen. Menschen mir.
Aber ich denke, die Beweggründe werden ähnlich sein, weil diese Community einfach auch viel zurückgibt.
Ja, aber wie also, kommt man als Arzt überhaupt an die Community ran? Durch die Informatiker-Freundin?
Auch Ärzte können Linux installieren.
Das ist richtig. Viele können es nicht, da habe ich früher mein Geld mit verdient, aber ja.
Ja, und von daher, aus der Schiene kommt man dann auch wieder, glaube ich, zum Thema. Also,
vielleicht, ja.
Auch, wie gesagt, es gibt Heralde, die sind super Sprecher, vielleicht sogar professionelle Sprecher. Wie kommen die zu so einer Community? Wie kommen Podcaster zu so einer Community wie hier? Das war ja auch nicht so naturgegeben, dass plötzlich irgendwie Podcaster auf diesem Kongress hier rumsitzen. Mhm. Ich glaube, das sind alles Dinge, die sich plötzlich einfügen, weil hier einfach auch eine Atmosphäre geschaffen wird, dass die Leute sich ganz gut wohlfühlen und viele Leute an vielem interessiert sind und dann gegenseitig sich einfach dran freuen, was die anderen so machen und man gegenseitig ganz, ganz viel davon lernt.
Das war jetzt ein schöner Bogen für eine tolle Verabschiedung. Man kann es kurz zusammenfassen mit All Creatures Welcome. Vielen Dank, Tommy.
Danke, Holm.